Das Studiosofa wird euch präsentiert von Music Store in Köln. Auf 5 Etagen findet ihr dort alles, was das Musikerherz höher schlagen lässt. Unter www.musicstore.de könnt ihr auch bequem von zu Hause aus shoppen. Natürlich versandkostenfrei ab 29 Euro, mit 30 Tagen Rückgaberecht und 3 Jahren Music Store Garantie. Music Store in Köln, das Paradies für Musiker.
Kannst du glauben, dass wir vor der 200. Episode stehen?
Lustigerweise, ich glaube, wir hatten da vor ein paar Wochen schon mal drüber gesprochen, dass ich momentan das Gefühl habe, dass es ganz langsam vorangeht. Ich glaube, das ging so ab der 170 los und ich dachte so, irgendwie langsam müssen wir doch bei der 200 ankommen und es passierte nichts und davor ist immer so die Zeit verflogen. Aber ja, 200 ist mittlerweile doch eine ganze Menge.
Auf jeden Fall. Ich habe genau das gegenteilige Gefühl. Ich finde, wir rasen da auf die 200 zu, wenn man denkt, so 200 Episoden. Mann, ey, wie viel Zeit unseres Lebens haben wir hier in diesem Podcast
verschwendet.
Genau. Und zur 200. Episode haben wir uns überlegt, euch auch mal zu Wort kommen zu lassen. Und ja, deshalb an euch die Aufforderung, schickt uns eine Sprachnachricht oder auch ein Video mit den wichtigsten Tipps und Tricks, die ihr durch den Podcast gelernt habt vielleicht. Vielleicht gibt es irgendeinen Workflow, der euch total weitergebracht hat oder irgendeinen Tipp und Trick oder was uns auch interessiert ist. Was waren denn so ungewöhnliche Orte, an denen ihr unseren Podcast gehört habt? Vielleicht auf dem Mofa in Neu-Delhi oder in der Metro in Paris, auf Mount Everest, was auch immer. Erzählt uns eure Anekdoten rund um den Podcast. Und ja, wir haben es überlegt, sendet uns einfach eine Sprachnachricht oder ein Video innerhalb der WhatsApp-Gruppe. Den Link zur WhatsApp-Gruppe findet ihr auch in den Shownotes. Einfach draufklicken, könnt ihr direkt der Gruppe beitreten. Also funktioniert ohne Einladung. Oft kriege ich so Nachrichten, hey Marc, kannst du mich mal einladen zu der WhatsApp-Gruppe? Und dann muss ich da immer die Nummer so reinfummeln in die Gruppen. Aber nee, es gibt den Link, den findet ihr in den Shownotes. Und dann schickt ihr uns einfach eine Sprachnachricht oder ein Video bis zum 10.05. dorthin. Und wir lassen euch dann im Podcast zu Wort kommen, spielen die Sprachnachrichten oder die Videos dann auch eben ein. Wichtig ist, Einsendeschluss der 10.05. und es gibt auch was zu gewinnen, jawohl, nämlich verlosen wir ein Sound Recording Abo, Studioszene 3 Tagesticket, 2 Fame Orbital 8 Studio Lautsprecher, eine Lizenz von Masterplan, das ist ein Mastering Plugin von Musikhack, finde ich richtig geiler Name, mhm. Musikhack, und wir verlosen außerdem einen Zoom H6 Essential Recorder, also da ist schon ein paar gute Sachen dabei.
Ja. Ich glaube, ich schicke uns auch eine Sprachnachricht.
Ja, genau. Ja. Also, wir freuen uns schon auf eure Einsendungen.
Und jetzt freuen wir uns auf Episode 193, sind wir, ne?
Genau.
Let's go.
Studiosofa, der Sound and Recording Podcast und wie der Kollege schon gesagt hat, Ausgabe 193. Hallo an alle da draußen, schön, dass ihr in dieser Woche wieder dabei seid. Ich spreche wie immer mit meinem Wingman Klaus Beetz.
Und ich mit dem Heizungsmonteur Marc Bohn.
Genau, ich habe die, wir hatten, man, ja genau, du bist der ganze, bringst dich wieder voll aus dem Konzept. Die Heizung kluckert bei mir im Hintergrund und ich dachte, ich drehe sie mal runter und jetzt, wo ich sie runtergedreht habe, kluckert sie noch mehr. Aber naja, egal, so ist das halt, ich will ja nicht erfrieren. Nö. Aber wir begrüßen heute bei uns im Podcast die Sängerin, Songwriterin und Produzentin Laura Wolf. Hallo Laura, schön, dass du dabei bist.
Hallo Marc, hallo Klaus, ich freue mich auch. Danke für die Einladung.
Hi. Sehr gerne. Wir sprechen heute über die Herausforderung, die eigene Musik selbst zu produzieren. Nämlich Laura hat gerade die eigene EP, die morgen veröffentlicht wird. Darüber sprechen wir auch gleich noch, selbst produziert und auch aufgenommen und geschrieben. Und ja, wir diskutieren einfach über die Vor- und Nachteile, diesen Weg zu gehen und sprechen, wie gesagt, über die Herausforderungen. Und wenn ihr darüber dazu Fragen habt, dann könnt ihr die natürlich wie immer über die Kommentarfunktion auf Facebook, LinkedIn, YouTube, Twitch und auch Instagram stellen. Und Laura wird sie dann für euch beantworten oder vielleicht auch Klaus. Mal gucken.
Vielleicht.
Genau. Laura, erzähl doch mal, kannst du dich noch an den ersten Song erinnern, den du geschrieben hast?
Ja, ich habe das tatsächlich bildlich vor Augen, muss ich sagen. Ich habe eigene Songs angefangen zu schreiben, da war ich so 14, 15. Habe immer schon viel Texte geschrieben, aber so in Form eines Songs war das, glaube ich, so der erste Song. Und ich habe immer auf Englisch geschrieben, weil damals war halt noch die Zeit, ja, Deutsch war da noch nicht so richtig kommerziell. Deutsch war uncool, ne? Ja. Genau, ja, da kann ich mich noch dran erinnern. War natürlich irgendwie mit 14, 15 thematisch, hatte wahrscheinlich irgendwas mit Liebeskummer zu tun oder irgendwas in diese Richtung. Genau.
Wie das damals
aber ich
so
hab's tatsächlich, genau, ja. Ich hab's noch vor Augen, ja.
Okay, cool. Und wann hast du dann angefangen, auf deine Musik aufzunehmen?
Ich habe ja so mit 18, 19 würde ich sagen, mit Audacity, kennt ihr das?
Mhm, klar.
Das ist echt irgendwie so. Dann angefangen, wirklich eine Pianospur einzuspielen und dann drüber zu singen, würde ich sagen, ja, in dem Alter. Und dann irgendwann im Laufe der Jahre habe ich das dann schon auf YouTube geteilt, mit der Welt geteilt. Und so richtig, wie ich es jetzt mache, in dem Umfang, mache ich das seit 10 Jahren. Ja, also seit 2013, 2014.
Okay, cool. Kannst du uns so ein bisschen erzählen, in welchem Genre du dich bewegst?
Ja, ich würde das im deutschsprachigen, mittlerweile schreibe ich auf Deutsch, Soul- und Pop-Bereich einordnen. R&B liebe ich auch. Und da gibt es, glaube ich, auch viele Einflüsse so aus der R&B-Hip-Hop-Richtung. Und ja, da bewege ich mich so stilistisch.
Okay, hast du auch früher in Bands gespielt und gesungen halt?
Ja, in der Schule natürlich in Schulbands, Big Bands und Co. Und später habe ich dann so ein bisschen Top 40 auch gemacht. Ja, mir war aber immer klar, ich will meine eigenen Sachen machen, ne? Und genau, seitdem mache ich das tatsächlich auch. Also gibt immer mal Bandprojekte oder irgendwelche Sachen, wo man dann auch mitmacht, aber mein Herz schlägt für meine eigenen Sachen sozusagen.
Okay, cool. Du hast auch Musik studiert, beziehungsweise warst auf einer privaten Berufsschule in Hannover.
Genau. Ja, das ist auch jetzt schon 10 Jahre her. Da habe ich, also ich war nach der Schule, erstmal habe ich eine normale Ausbildung gemacht, war mir aber ziemlich schnell klar, okay, das reicht dir halt nicht, Musik. Du musst es einfach beruflich machen, habe dann einen kurzen Abstecher gemacht, so in die Musical-Richtung. Habe dann auch schnell gemerkt, okay, das ist halt irgendwie nicht. Und nach ein paar Jahren wusste ich, okay, du musst das nochmal angehen, das Thema. Und auch schon alleine wegen der Kontakte, die man da knüpft und ja, die wertvollen Tipps, die man da irgendwie mitnehmen kann. Und das habe ich gemacht, genau von 2013 bis 2015. In Hannover ist auch ein pädagogischer Teil dabei. Also ich habe eine Zeit lang dann auch als Musikpädagogin gearbeitet, aber hauptsächlich eben der künstlerische Teil im Jazz-Rock-Pop-Bereich.
Okay. Und morgen erscheint ja dann noch deine EP. Was kannst du uns dazu sagen? Wie viele Songs hat sie und worum geht's? Gibt es ein Konzept?
Genau, meine EP Zeitpunkt X erscheint morgen und beinhaltet 4 Songs, die ja im Laufe der letzten 1 bis 1,5 Jahre entstanden sind. Also ich habe ultra viel geschrieben und produziert. Den letzten Song, den ich davor veröffentlicht habe, war, glaube ich, Ende 2022. Und also 2023 war so ein Jahr, war nicht geplant, aber habe ich tatsächlich hauptsächlich einfach für mich im Studio verbracht und hatte dann am Anfang nicht so wirklich ein Konzept, habe mir meine ganzen Songs angehört und geguckt, was kann ich so zusammenbringen, welche Songs passen zusammen und gehe da aber auch immer sehr intuitiv ran und Zeitpunkt X sagt aber schon, glaube ich, viel aus über die Lieder. Also es geht viel um so Persönlichkeitsentwicklung, meine persönliche Entwicklung eben in den letzten Jahren, meine Themen, die mich da so beschäftigen, um die Zeit, ums Loslassen. Und irgendwie hat es sich dann am Ende doch so zusammengefügt. Und das Thema zieht sich so ein bisschen durch die ganze EP, durch die ganzen Songs.
Okay, also wenn wir von morgen sprechen, sprechen wir von Freitag, dem 22.03. Also vielleicht nochmal ganz kurz.
Genau.
Zur Information. Und findet man dich dann auch unter Laura Wolf oder bist du da über einen Künstlernamen zu finden?
Ihr findet mich unter Laura Wolf, genau. Das ist mittlerweile auch mein Künstlername. Der war vorher Laura Vose. Also da kann man auch noch ein paar Songs finden, aber jetzt so seit 2 Jahren, glaube ich, mache ich das unter meinem richtigen Namen.
Okay, ich dachte jetzt schon, oh mein Gott, jetzt bin ich so ein bisschen in Fettnäpfchen getreten, so ist das eigentlich der Künstlername.
nee, ist mein richtiger Name, genau.
Okay. bevor wir jetzt mal über die Herausforderungen sprechen, die es beim Produzieren der eigenen Musik so gibt, vielleicht kannst du uns mal ganz kurz auch erklären, wie sah denn deine Aufgabe aus bei der Produktion dieser EP?
Ja, ich mache es immer so, wenn ich, also es gibt eigentlich nicht den eigenen Weg, das ist eigentlich falsch, aber es war zum größten Teil so, dass ich wusste, ich will so meine Wurzeln mit einfließen lassen und die sind einfach, indem ich mich ans Klavier setze und meine Songs erstmal da schreibe, also Klavier und Stimme. Ich wollte aber auch einfach dieses Mal mehr den Rhythmus halt einfließen lassen in Form von Beats und Drums, die ich dann dazu gespielt habe und habe dann ja so versucht, ein bisschen diese beiden Sachen so zusammenzubringen. Ich hatte, glaube ich, schon vorher so das Gefühl von, okay, das ist mein Sound oder das ist das, was ich gerne mag. Mhm. Aber so mit dieser EP fühle ich mich halt auf jeden Fall, ja, soundtechnisch schon sehr, sehr da, wo ich immer hin wollte. Und auch im Zuge dessen, also immer wenn ich Songs schreibe, Songs produziere, ist es halt so mein Anspruch oder meine Aufgabe, das, was ich im Kopf habe, dann tatsächlich auch so hörbar zu machen für andere. Und ja.
Wie muss man sich das vorstellen? Also gehen wir mal diesen Prozess einfach durch. Du schreibst die Songs am Klavier und nimmst du dann auch schon auf? Und wie sieht da dein Recording-Setup beispielsweise aus?
Ja. Meistens ist es so, ich setze mich ans Klavier, improvisiere ein bisschen und dann kurze Zeit später nehme ich die Pianospur auf tatsächlich. Mhm. Meistens dann auch schon im zweiten Zuge ein Bass oder zumindest eine Andeutung von einer Bassmelodie. Und dann setze ich mich ran und nehme mir ein Mikro dazu und improvisiere ein bisschen, einfach indem ich die Pianospur auf, Dauerschleife stelle und immer hoch und runter singe. Manchmal nehme ich was auf, manchmal habe ich aber auch vorher schon Textfragmente oder mein ganzes Handy ist voller Sprachmemos, wo ich dann irgendwie nachts, wenn mir irgendwas einfällt oder in irgendeiner Situation, wo man gerade eigentlich nicht am Klavier ist oder irgendwo in der Nähe von vom PC, dann singe ich das einfach rein und das bringe ich dann so zusammen. Also es ist ganz unterschiedlich, aber ja.
Nimmst du dann schon Audio auf oder nimmst du auch MIDI auf?
Beides. Also meine Pianospur nehme ich aber meistens auch erst Audio auf, tatsächlich. Und habe da mittlerweile so ein paar Tools oder ja, jetzt gerade in der EP oder im Zuge der EP habe ich viel mit den Sounds und Tools von Alicia Keys zum Beispiel sind die Klavier.
Von Native Instruments, dann, ne?
Von über Native Contact Instruments, Drums,
genau. Ja, genau. Also super.
Und dann aber auch ein Standard-Instrument von Cubase ist das. Ich arbeite mit Cubase. Und zwar Novel Piano. Das habe ich auch viel benutzt bei dieser EP. Also erst gehe ich über meinen Piano-Sound und nehme das auf und dann im zweiten Schritt dann suche ich mir die passenden Sounds dazu raus.
Okay, du hast schon angesprochen, dass du dann auch die Beats schon programmierst, beziehungsweise einspielst. Was nutzt du da? Und du spielst alles über das Piano ein, richtig? Über dein E-Piano?
Genau, ich spiele alles über mein E-Piano ein. Zumindest die Grundstruktur oder den Grundbeat, den Drum Groove. Das ist auch immer abhängig es sind irgendwie immer so Phasen. Also ich habe dann mal so einen Geschmack, da mag ich dann doch eher, also grundsätzlich mag ich eher so akustische Drumsets lieber. Und das so zu vermischen dann am Ende mit ein bisschen Loops und Beats, die ja so mehr aus der R&B-Hip-Hop-Richtung kommen. Da habe ich jetzt nicht so das eine Drumset, was ich nutze, aber eher schon ein bisschen akustisch angehaucht. Genau, und da spiele ich alles über mein Piano ein. Auch kommt drauf an, wenn ich schon irgendein Beat im Kopf habe, dann spiele ich es auch erstmal in einer Spur auf und teile es dann später in die unterschiedlichen Instrumente auf. Aber ganz oft mache ich es wirklich so, baue das so auf. Ne? Also Kick, Snare, Hi-Hat und so weiter. Und dann im Anschluss gehe ich dran und suche mir Sounds raus, die eben dazu passen, oder Loops raus, die dazu passen. Um es dann ein bisschen abzurunden noch. Aber das meiste, was man hören kann, auch gerade im Schlagzeugbereich, spiele ich im Piano, auf dem Piano ein, genau.
Okay. Cool. Und mit den Vocals, gehst du da in ein Studio oder nimmst du die auch bei dir zu Hause im Home-Studio auf?
Auch die nehme ich bei mir zu Hause auf. Ich habe so eine kleine Gesangskabine und es klappt echt super. Also meistens mache ich das hier auch mit meinem Shure, wo ich gerade reinspreche. Und das nehme ich von zu Hause aus auf. Habe aber auch einfach, oder ich merke immer mehr, ist halt schon, ja, es ist jetzt so ein bisschen die Zeit gekommen, da auch wieder von diesem One-Man-Show-Ding wegzugehen. Ich möchte schon mit anderen auch zusammenarbeiten, und gerade die Vocals plane ich auch in Zukunft dann im Studio aufzunehmen, weil es dann doch andere Gegebenheiten sind, ne?
Wie sah da deine Vocal Chain aus oder deine Recording-Kette?
Mikro, Kabel, Focusrite, das war es tatsächlich. Also ich bin da sehr, ich mache das schon so, dass es nach mir klingt. Also ich nehme zum Beispiel, wenn ich die editiere, die Spuren auch, ich nehme nicht viel Autotune. Zum Beispiel. Also es ist alles sehr, sehr natürlich und sehr runtergebrochen.
Okay. Also dieses Editing machst du dann auch? Weil du gibst die Sachen ja dann nachher zum Mixing und zum Mastering, gibst du die Sachen ja dann doch ab, ne?
Genau. Ja, die Aufgabe, die ich am wenigsten mag vom ganzen Produktionsprozess, ist tatsächlich das Editieren. Also damit meine ich jetzt erstmal schneiden, Atma rausschneiden, überhaupt die Gesangsspuren auswählen, Spuren zusammenschneiden und so weiter. Das mache ich alles, und es kommt drauf an, mit wem ich dann zusammenarbeite beim Mix und Master. Das gebe ich immer raus oder gebe ich immer an jemanden anders, kommt drauf an. Manchmal mache ich dann Autotune ein bisschen selber, weil ich auch einfach weiß, wie ich das mag, wie ich das möchte, wie ich klinge. Aber die Leute, mit denen ich zusammenarbeite, die wissen das auch schon mittlerweile und haben da von irgendwie erstmal so standardmäßig, so muss das klingen, komplett Autotune, und mein Vibrato, was bei mir auch sehr ausgeprägt ist, glatt gezogen und so, so sehr natürlich und sehr, ungefiltert halt, ne? Aber genau, das ist so der Prozess. Und dann gebe ich es raus, wenn die Spuren geschnitten sind. Und ja, also so alles, was Bearbeitung betrifft im Sinne von Mixing und so weiter, das mache ich dann nicht mehr.
Okay.
Wenn wir jetzt mal so ein paar Jahre zurückblicken, wie hast du dir so die ganzen technischen Basics drauf geschaffen? Also war das einfach so, du hast dich hingesetzt und gesagt, ich habe Bock, das jetzt zu lernen? Ich mache einfach mal, oder hast du das über YouTube gelernt im Rahmen deines Studiums? Wie war da so der Prozess?
Ja, von allem so ein bisschen, würde ich sagen. Also ich bin auf jeden Fall, ich mag das nicht, mir irgendwo irgendwas durchlesen zu müssen oder mir stundenlang Videos angucken zu müssen, um dann zu wissen, wie es funktioniert. Ich bin eher so, ich probiere das selber aus und learning by doing. Natürlich braucht man aber auch Tipps. Also ich finde, das ist echt, sagen wir mal, Produktion an sich ist halt echt ein weites Feld, wo einfach man, glaube ich, irgendwann auch nicht mehr alleine weiterkommt. Und dann hat mir das Studium auf jeden Fall geholfen. Da hatten wir auch einen Songwriting- und Producing-Anteil. Da habe ich zum Beispiel halt den Umgang mit Cubase gelernt, und seitdem arbeite ich auch damit. Habe aber auch immer viel, viele Workshops auch nebenbei gemacht, diese Songwriting und Producing betreffen. Also dann zum Beispiel vor kurzem, wann war das? Wann war die Studioszene in Mannheim? 2022, glaube ich, ne?
Ja.
Da war ich zum Beispiel auch. Und solche Sachen. Und natürlich zu bestimmten Themen, wenn man halt spezifisch irgendwas sucht, gibt es da ja auch glücklicherweise unendlich viel Material mittlerweile.
Ja, war das dann im Rahmen des Studiums auch so, ich sag mal so, ganz trockene Tontechnik, also sowas wie Akustik, Physik, bla bla bla, oder war es wirklich sehr, ich sag mal, hands-on, dass du halt in der DAW lernst?
Beides. Also wir hatten unterschiedliche Fächer. So die trockene Tontechnik haben wir auch gelernt, ja. Aber natürlich nur ansatzweise, das kann man jetzt ja in 2 Jahren dann auch nicht so in dem Umfang lernen, was am Ende da tatsächlich dazu gehört. Beides, also genau, einmal diesen Teil und einmal auch tatsächlich diesen künstlerischen Teil in der DAW und allgemein einfach dann im Studio.
Mhm. Welche Möglichkeiten nützt du jetzt noch zur Fortbildung? Also ist es dann wirklich jetzt der Austausch einfach mit anderen Musikern oder wie gehst du da vor?
Genau, ich glaube, bei mir ist es tatsächlich der Austausch mit anderen, wenn ich spezifische Fragen habe oder dann frage ich immer irgendwo nach oder man trifft sich mal im Studio und so weiter. Mhm. Ich glaube, das ist so der größte Teil, aber ich habe auch schon überlegt, ob ich da noch mehr einsteige, weil mich das halt auch einfach interessiert und ich das auch können möchte.
Cool.
Zumindest möchte ich auch wissen, worüber man da redet, wenn man, also die Kommunikation ist im Studio ja auch einfach dann viel leichter. Und da gibt es ja auch viele Möglichkeiten. Ich habe mich auch mal beim SAE-Institut informiert, aber also da habe ich jetzt noch keinen genauen Plan, aber so in dem.
War das noch eine Idee jetzt, dass du sagst, okay, ich hänge noch ein SAE-Studium dran?
Ja, das habe ich tatsächlich überlegt, ja.
Cool.
Das ist ja wirklich unglaublich weites Feld und ich meine, ich bin da echt, glaube ich, würde ich sagen, noch relativ oberflächlich unterwegs und natürlich, je mehr man eigene Songs schreibt und auch diesen ganzen Prozess tatsächlich in eigener Verantwortung hat, desto mehr lernt man auch. Also es ist auch immer mein Lieblingsweg eben zu lernen, aber um sich ja einfach sicherer noch zu werden, ne? Auch in den Begrifflichkeiten und einfach in der Kommunikation mit anderen so. Und auch, dass es halt greifbarer ist, ne? Also wenn man immer so eben zu Hause für sich das macht oder eben manchmal in den Austausch geht, das ist ja, es ist manchmal einfach auch nicht so greifbar. Oder man steht vor Problematiken, die man dann halt ja alleine löst.
Ja, stimmt.
Also wenn ich mich jetzt mal in meine Situation so versetze, wenn ich alleine am Piano sitze oder an der Gitarre, ich merke immer wieder, dass ich in meinem eigenen Teich fische, sag ich jetzt einfach mal, von Skills, so, ja, oder Akkordfolgen oder Lieblingsakkorden und so, ja, es ist immer irgendwo ein ähnlicher Stil, ja, also ist auf der einen Seite natürlich auch ein guter Wiedererkennungswert, auf der anderen Seite kann es dann auch schnell mal eintönig werden. Wie gehst du damit um, wenn du alleine arbeitest, wo nimmst du dann Inspiration her, Kreativität und vielleicht auch mal ja, Ideen für Neues?
Ich glaube, bei mir ist es genau nämlich der umgedrehte Weg. Also ich habe in der Vergangenheit mit unglaublich vielen Leuten zusammengearbeitet und habe da ganz oft eben die Erfahrung gemacht, dass ich mit meinen Dingen, mit meinen Fähigkeiten, meinen Eigenschaften als Sängerin und als Künstlerin und mit dem, was ich sagen will, da gar nicht so. Also ja, man muss sich gegenseitig auch sehen, sage ich mal so. Ne? Und ich habe eben die Erfahrung gemacht, dass es ganz oft nicht der Fall ist, sondern dass andere Menschen diesen Prozess so ein bisschen beeinflusst haben, dass sie eben, wie ich schon erwähnt habe, zum Beispiel mein Vibrato glatt gezogen habe, was ich jetzt zum Beispiel einfach mag und ich höre auch viel Musik und habe, also als ich angefangen habe zu singen, nur solche Sängerinnen gehört und wollte das unbedingt so machen. Und was halt auch meine Musik und meine, ja, die ganze Stimmung meiner Songs ausmacht, so. Das, ja, wurde ganz oft versucht, irgendwie so zu beeinflussen, einfach, weil man das eben so macht, weil das eben die Hörgewohnheit ist, weil und so weiter, ne? Und das war eben für mich deswegen wichtig, dann den Schritt zurückzugehen und in meinem eigenen Teich zu fischen, weil ich das erstmal dem allen einen Raum geben wollte und mich da auch erstmal finden wollte und mir auch sozusagen ja die Daseinsberechtigung geben wollte. Das kannst du genauso machen, wie du es fühlst, weil das ist eben deine Musik, ne? Und das ist für mich halt auch der ausschlaggebendste Punkt bei allem, dass ich das fühle. Also ich gehe da auch nie schematisch irgendwie ran. Ich habe da nicht so ein so ein Ablauf, das habe ich auch alles gelernt und das fliegt wahrscheinlich auch unbewusst mit ein, also gerade so theoretische Sachen, also welche Akkorde man wann verwendet und welche man wann durch welche ersetzen kann und so weiter, das lasse ich schon auch mit einfließen, aber das ist nie so ganz oben auf meiner, also es ist nie so präsent, ist eher im Hintergrund und deswegen ist das für mich eben ganz wichtig und da ich weiß einfach, was ich für Musik selber für Musik gerne mag und da orientiere ich mich dann halt auch dran, ne, dass ich so mein Sound und meine Musik eben mit dem mische, was einfach mein Geschmack ist sozusagen.
Okay, und wie gehst du damit um, Entscheidungen zu treffen? Fällt dir das schwer oder ist es, wie du jetzt auch schon gesagt hast, dass du das einfach für dich fühlst?
Ich würde mir wünschen, dass ich das noch mehr so machen würde, wie ich es fühle, aber ich kann mich tatsächlich, ich habe auch einen großen Anteil, der sich dann so in Gedanken und im Kopf allgemein verliert und dann gehe ich auch irgendwie 1000 Preamps und Sounds und was weiß ich alles durch und denke mir so, oh mein Gott, wie soll ich da die Entscheidung treffen? Aber das ist schon auch, also ich entscheide mich nicht so gerne, muss ich sagen. Da hätte ich schon oft gerne einfach so auf kurzem Weg jemanden, den ich frage, ja, hier komm, also was würdest du sagen, passt jetzt am besten dazu? Das heißt, ja, ich gehe da schon auch sehr kopfmäßig ran. Trotzdem im letzten Schritt, fügt sich das tatsächlich meistens von alleine. Also dann in meiner Soundbibliothek von keine Ahnung, wie viel da so drin ist, geht man da doch in Richtung da, wo es halt gerade irgendwie so zum Sound passt. Also ich glaube schon, dass ich mich dann da auch viel auf mein Gefühl verlasse, ja.
Okay. Du hast im Vorgespräch gesagt, dass du Musik magst, wenn man sie teilen kann. Also auch wenn der kreative Prozess gemeinsam läuft, wo jeder was reinbringt, das Endprodukt dann auch stärker wirkt. Warum hast du jetzt diese aktuelle EP trotzdem zum großen Teil eben alleine produziert?
Ja, eben aus den Gründen, die ich jetzt schon alle so gesagt habe. Natürlich ist es halt auch eine Geldsache. Und ja, aber ich glaube, am ausschlaggebendsten ist eben dieser Punkt, mich selbst festigen zu wollen in meiner Musikalität, in meinem Sound. Ohne Einfluss von außen sozusagen.
Okay. Und hattest du trotzdem jemanden, der dir Feedback gegeben hat oder bei dem du Feedback eingeholt hast?
Ja. Also ich habe da so meine 2-3 Leute, mit denen ich das mache und der Billy, dem ich die Spuren dann auch zum Mixen und Mastern gegeben habe, der hat mir da schon sehr, sehr viel Tipps auch immer zwischendurch gegeben und auch zum Beispiel so einfach mal ganz objektiv hat er mir gesagt, was er denkt, in welchem Tonumfang ich mich bewegen sollte. Also ich habe immer so meine Lieblingstone angehabt, irgendwie was mit S und der meinte zum Beispiel, ja, beweg dich mal eher so im C-Bereich, so. Ich glaube, das ist eher so dein Ding. Dann habe ich halt viel auch an diesen Tonarten geschrieben. Genau, solche Sachen. Und das ist natürlich auch extrem wertvoll, gerade jemanden zu haben, der auch schon so ein Background hat und sich da immer wieder in den Austausch zu geben, ja.
Alles klar.
Okay.
So, dann machen wir mal ganz kurz Werbung hier. Und haben ein bisschen Grüße an euch von unserem Partner Hofer. Für alle Studios Hofer gibt es nämlich gerade eine Aktion am Hofer College. Also wenn ihr professionell aufnehmen, mischen und mastern lernen wollt und auch einen Bachelorabschluss für eine erfolgreiche Zukunft in der Musikbranche euch wünscht, dann empfehlen wir euch die staatlich zertifizierten Fernkurse am Hofer College, die übrigens die größte Fernschule für Tontechnik und Musikproduktion ist. Und damit könnt ihr alles erreichen mit Spaß und von zu Hause aus.
Genau, Studiosofa-Hörer, habe ich gesagt, ne? Weil du hast nämlich Studiosofa. Für alle Studiosofas, hast du gesagt, gibt es gerade eine Aktion. Nee, Studiosofa-Hörer finden aktuell auf der Seite hofer.de/studiosofa den Gutscheincode Studiosofa5, mit dem ihr 5% Rabatt bei einer Anmeldung bekommt. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Laura, vielleicht wäre das ja was für dich.
Habe ich auch gerade gedacht, ja. Ich gucke mal rein.
Vielleicht frage ich mal nach, ob wir noch so einen Rabattcode kriegen für Studio Sofa Gäste.
Ja, perfekt.
Ja, gerne.
Genau, also schaut vorbei unter hofer.de/studiosofa. Jetzt Werbung Ende.
Jawohl. So, Thema Zeitmanagement. Wie schaffst du es dir, überhaupt genug Zeit für deine eigene Musikproduktion einzuräumen? Wie teilst du deinen Alltag ein zwischen Arbeit, Musikproduktion, wie auch immer?
Ja, gute Frage. Das weiß ich manchmal selber gar nicht so genau, wie ich die Zeit aufbringe, weil das ist ja mal locker 6, 7, 8 Stunden sitzt man da im Studio und denkt sich so, krass, wo ist die Zeit jetzt geblieben? Ne? Mhm. Genau, also ich habe halt einen ganz normalen Vollzeitjob. Das heißt, unter der Woche mache ich es halt nach Feierabend abends. Meistens tatsächlich aber am Wochenende. Mhm. Also das ist halt auch einfach mein Dreh- und Angelpunkt. Ne? Also ich baue alles um Musik herum dann. Also ich glaube, da leidet die ein oder andere Freundschaft auf jeden Fall auch schon mal drunter. Aber ja, Zeit ist halt auch einfach begrenzt. Ne? Deswegen, ja, meistens in den Abendstunden und am Wochenende.
Mhm. Genau. Ist es dann so, dass du knallhart dir Zeiten blockst und sagst, okay, nee, da bin ich nicht verfügbar? Oder ist es dann eher so, ja, auch heute hätte ich eigentlich Zeit, jetzt mache ich mal Musik?
Es ist beides. Wenn ich weiß, ich möchte jetzt wie zum Beispiel meine EP zu Ende produzieren, dann mache ich das ganz bewusst und setze mir da auch Zeitfenster da, mache ich dann nichts anderes. Mhm. Aber ich habe für mich einfach auch gemerkt, man ist ja auch nicht immer sofort da, wenn man jetzt sagt, so jetzt gehe ich ins Studio, ist ja klar. Und weil das einfach auch, ja, wie ihr jetzt vielleicht schon gemerkt habt, viel auch bei mir einfach ums Gefühl, um die Intuition und so geht. Und so ist halt auch meine Art, ans Musikmachen ranzugehen. Ne? Also ich mache das viel, viel einfach, wie ich denke, wie es passt. Und dann, wenn ich jetzt das Gefühl habe, okay, jetzt, ich sitze eigentlich auf dem Sofa und wollte mich kurz entspannen und dann fällt mir irgendwas ein, dann gehe ich auch ins Studio und nehme das sofort auf, weil ich, ja, also einfach sich die Zeit auch dann nehmen in den Situationen, wo man eigentlich ja denkt, jetzt ist das nicht so auf meinem Plan. Mhm. Das finde ich, habe ich für mich rausgefunden, ist halt auch ganz, ganz wichtig.
Mhm. Ja, ich kämpfe da auch momentan mit, weil ich möchte eigentlich auch gerne selber wieder mehr Musik machen, aber erstmal die Zeit dafür finden. Bei mir kommt da noch dann zu, ich sitze eh den ganzen Tag in dem Raum hier und abends bin ich auch einfach mal froh, wenn ich hier rausgehe. Ne? Möchte dann nicht noch irgendwie 3, 4 Stunden hier sein. Und das ist ein totaler Kampf, finde ich. Und deshalb, ich überlege auch immer so nach Methoden, wenn mir irgendwas durch den Kopf geht, wie kann ich das schnell vielleicht mal festhalten, ohne hier reinzugehen und direkt erstmal alles hochfahren zu müssen. Hast du da auch eine Methode? Also zum Beispiel angefangen von so simplen Sachen wie ins Handy was einsingen?
Das mache ich wirklich richtig oft. Also wie gesagt, meine Handy-Memos sind hier voll von Gesangsmelodien auch. Bei mir ist es halt auch oft über Text, also dass mir so ein Vers irgendwie auf einmal in den Sinn kommt, da ist mein Handy auch voll davon. Ich habe aber auch ganz oft tatsächlich sowas zum Schreiben dabei, weil ja, das irgendwie auch immer noch ein bisschen ja, bringt mich mehr so in diesen Schreibmodus, das heißt, tatsächlich mit Stift und Zettel zu schreiben. Und das ist, glaube ich, das Tool für mich. Also ja, ins Handy singen, aufschreiben, egal, auch auf der Arbeit. Also zwischendurch einfach kurz die Zeilen aufschreiben, habe ich ganz viele Post-its irgendwo schon kleben, weil ich zwischendurch halt irgendwas im Kopf hatte und ja.
Ja, und wenn dir jetzt beispielsweise so eine Melodie einfällt, also gehst du dann trotzdem rüber ans E-Piano und spielst die vor dich hin, notierst du sie dann aus oder nimmst du dann doch noch schnell auf, oder?
Ganz oft ist es so, dass mir eine Melodie einfällt und dann spiele ich sie und dann starte ich die Handyaufnahme und sage mir dann erstmal die Akkorde durch. Und dann,
das
ja,
ist cool.
Genau, es ist, ist so für mich der einfachste Weg, ja.
Und sonst so für die zeitliche Planung, nutzt du einfach da spezielle Tools für oder hast du deinen Standardkalender, wo du einfach sagst, so Samstag Musikproduktion eingetragen? Oh.
Ich bin richtig
geil.
Oldschool unterwegs
mit super.
Tischkalender.
Richtig cool.
Genau, ja. Ja, so mache ich das tatsächlich.
Super.
Das heißt, du produzierst auch deine Musik dort, wo du im Homeoffice arbeitest? Habe ich das richtig verstanden?
Ja, hier, wo ich sitze, genau, das ist sozusagen mein Arbeitsplatz und mein Studio, ja. Aber ich muss natürlich nochmal dazu sagen, ich schmeiße jetzt während meiner Arbeitszeit hier nicht meinen Rechner an und fange an zu produzieren. Aber natürlich so zwischendurch singe ich was ins Handy oder klar.
Ja. Ja, und wie gehst du damit um, dass du dann quasi auch in dem Raum, wo du arbeitest, auch kreativ sein musst oder sein willst?
Ja. Man sieht vielleicht im Hintergrund. Ich bin halt so sehr ja, auf dieser Ebene auch unterwegs, mich selbst immer so in dieses Mindset zu bringen, dann auch kreativ sein zu können, also auch egal, wo ich bin. Und dieser Raum hier ist für mich halt schon sehr, sehr wichtig, dass der sozusagen ja, mir das alles gibt, also von der Stimmung her sozusagen einfach mir ein gutes Gefühl gibt. Erstmal, dass ich meine ganzen Gedanken dann auch vom Tag irgendwie so ausblenden kann. Und ja, ich bin auch ein sehr spiritueller Mensch, also mache viel so mit Meditation und eben das, was ich gerade gezeigt habe, ist halt so ein Moodboard, nennt man das da. Falls ihr das schon mal gehört habt, da genau, habe ich mir.
Du kannst uns gerne mehr darüber erzählen.
Ja.
Also ich mache das persönlich immer so, ich bei mir läuft viel über Worte, über Texte so und ich schreibe mir viel, viel auf, irgendwie ja in Richtung Affirmationen und aber auch durch, also ja, durch Bilder, durch Visuelles halt, dass man, wenn man irgendein Bild sieht, was einen inspiriert und das packe ich mir dann alles immer zusammen auf meine Pinnwand und das ist so wie so ein Motivationsboard, dass man sozusagen auch seine Ziele vor Augen hat und seine ja, Träume und dass man sich einfach auch eingesteht, dass ja, sich den Raum und die Zeit zu nehmen dafür und auch ja, sozusagen in dieses Mindset kommt, dass es auch tatsächlich so sein kann und dass es auch Realität ist.
Mhm.
Genau, und das ja, ist etwas, was mich immer sehr an die, also alles andere ausblenden lässt vom Tag und dann tatsächlich in meine Musik kommen lässt.
Klaus, du hast gesagt, du verlässt ja auch nicht den Raum. Ne? Du bist ja dann auch in deinem Büro, in deinem Studio, wo du arbeitest, wo du auch theoretisch Musik machen könntest.
Ja.
Das ist ja so ähnlich wie bei mir. Und ich muss sagen, ich fahre jetzt wieder öfter ins Büro. Das tut mir gut. Klar, die Möglichkeit hast du nicht. Aber ich sitze gerade echt lange noch am Frühstückstisch mit meinem Kaffee und arbeite dann einfach in der Küche so Sachen, so Mails ab oder so. Ja. Und es ist echt irgendwie gemütlich. Noch so ein bisschen Radio im Hintergrund. Vielleicht wäre das ja was für dich, Klaus.
Das ist perfekt, dass du es ansprichst, weil das habe ich nämlich letzte Woche gemacht. Und wenn ich jetzt zum Beispiel so Kontaktscripting mache oder sowas, dann muss ich ja nicht immer hier in dem Setup sitzen. Und das ist ja im Endeffekt einfach nur, ich sage jetzt mal, stupide, auch Text schreiben, auch wenn es Programmcode ist. Und das kann ich ja auch am Notebook machen. Dann habe ich mich einfach unten an den Esstisch gesetzt. Und das war total angenehm. Ich weiß jetzt auch nicht, warum ich da nicht vorher auf die Idee gekommen bin. Aber
zu naheliegend.
Ja, genau. Witzigerweise, ich meine, im Sommer mache ich das ja öfters mal, wenn schönes Wetter ist, raus auf die Terrasse und gut ist. Aber man kann sich ja auch sonst einfach mal woanders hinsetzen. Ne? Aber irgendwie bin ich nicht auf den Gedanken gekommen. Und ich glaube, das müsste ich einfach mal machen, wenn es irgendwie nur mal für eine Stunde ist am Tag. Aber halt, um wirklich so den kleinen Tapetenwechsel zu machen, ein bisschen frische Luft zu schnappen. Und das würde das zumindest sicherlich begünstigen.
Tut auf jeden Fall gut, kann ich dir sagen.
Genau. Also da fällt mir gerade ein, Laura, ich muss mal ganz kurz zwischenfragen. Allgemein, was Stimmungen angeht, ich habe gesehen, du hast da im Hintergrund so ein LED-Stripe installiert. Hast das auch bei dir viel mit Lichtstimmungen zu tun, oder?
Ja, ich bin ein extrem visueller Mensch. Hm? Also Licht auf jeden Fall habe ich extra noch für euch repariert. War kurzzeitig kaputt.
Das sieht sehr cool aus.
Genau.
Okay.
Und ja, das mache ich schon so viel. Viel Licht. Ich bin auch so ein Kerzenmensch zum Beispiel. Also ich mache mir auch Kerzen an, wenn ich Musik mache. So. Also ja, das absolut.
Super.
Okay. Du hast, du wolltest eben noch was sagen, ne, bevor der Kollege dir ins Wort gefallen ist.
Alles gut. Nee, ich habe mir jetzt nicht eingefallen. Ich habe das tatsächlich auch so gemacht, dass ich mir einfach mal ein paar Tage genommen habe und auch woanders hingefahren bin. Ne? Also hört man ja auch viel, dass einfach mal zum Songwriting auch woanders hin fährt. Und das habe ich auch mal gemacht und das tatsächlich auch so andere Umgebung, andere Eindrücke, andere Ideen, so. Also das hilft auch schon viel, wenn man sich einfach mal, muss ja auch nicht lange sein, einfach mal ein Wochenende Zeit nimmt. Das hat mir auch ungemein geholfen zwischendurch.
Ja, absolut. Und dann auch mal Projekte fertig macht oder beziehungsweise Songs fertig schreibt und nicht irgendwie abgelenkt ist durch, keine Ahnung, Wäsche aufhängen, Wäsche anstellen, Waschmaschine ausräumen und was weiß ich nicht alles, ne? Sondern man ist halt einfach wirklich nur fokussiert auf die Musik. Klar kann man da mal eine Runde spazieren gehen, um mal nochmal einen freien Kopf zu kriegen, aber dann ist auch irgendwie so das Ziel klar, finde ich, ne? Wenn man sagt, okay, ich mache den Song jetzt einfach fertig, so als wenn man dann zu Hause ewig dran rumbastelt. Also das ist so zumindest mal meine Erfahrung.
Ja, voll. Und man hat ja, also bei mir geht es zumindest so, Musik ist für mich halt ja meine Berufung, aber es ist halt meine Freizeit noch. Es soll natürlich anders sein, aber im Moment ist es so und da bin ich halt auch so erstmal, also man kennt das ja, erst die Arbeit, dann das Vergnügen, so ungefähr. Also man hat immer tausend andere Dinge, wo man denkt, die muss ich machen und ja, sich da wirklich einfach die Zeit zu nehmen, das zu erlauben, dass man das dann auch wirklich macht, weil das einen erfüllt. So, das ist ganz, ganz wichtig, ja.
Absolut. Du hast jetzt eben schon die Kosten angesprochen. Welche Rolle spielen die denn für dich bei dieser Entscheidung, deine Musik selbst aufzunehmen und zu produzieren?
Ja, spielen eine große Rolle natürlich. Also es war zur Zeit meines Studiums so, da haben wir viel einfach füreinander, okay, du singst Backings bei mir ein, du machst das und das bei mir, einfach so uns ausgetauscht und ich hatte das Gefühl, man war halt einfach viel mehr noch so in dieser Welt drin sozusagen, dieser wir machen das halt einfach, weil das unsere Leidenschaft ist, weil das unser Lebensmittelpunkt ist. Und jetzt natürlich bewege ich mich in einem Feld, wo ich mit Menschen zusammenarbeite, die natürlich davon leben. Und dann machen die wenigsten das irgendwie, wo man sagt, okay, komm, wir setzen uns mal ins Studio einfach, weil wir Lust drauf haben.
Ja.
Und das ist ja auch verständlich und so. Und deswegen spielt das natürlich eine große Rolle. Also ja, Mischen und Mastern kostet ja schon genug Geld soll auch so sein, wie gesagt, aber das ist eine große Rolle. Also wenn ich mir jetzt noch ein Studio buchen würde für den ganzen Tag, am besten noch mit einem Produzenten, dann komme ich da ziemlich schnell an meine Grenzen auf jeden Fall.
Genau, ich meine, es ist ja dann auch nicht nur die Kosten fürs Studio, sondern es geht ja dann auch um Investitionen in Equipment, oder?
Das absolut, ja. da habe ich mir auch über die Jahre tatsächlich einfach alles zusammengekauft. Ich habe ganz einfach angefangen mit einem einfachen Laptop, dann irgendwann gemerkt, okay, in dem Umfang von dem Projekt, was ich so mache, kommt mein PC nicht mehr mit klar, bin dann zum Beispiel auf MacBook umgestiegen, dann im nächsten Jahr habe ich mir irgendwie ein besseres Mikro gekauft, also so, mir das so nach und nach einfach zusammengestellt, sozusagen in den letzten Jahren.
Okay, Klaus, was würdest du denn sagen? Wie kriegen wir ein vernünftiges Kostenkonzept hin? Preis und Pricing zwischen für solche Projekte, ne?
Boah, das ist eine sehr gute Frage. Also es kommt natürlich erstmal darauf an, was hat man oder wie viel hat man zur Verfügung, wie viel möchte man investieren? Und ja, das finde ich ganz, ganz schwierig zu sagen. Man muss ja auch sagen, solange das Ganze ein Hobby kostet Geld. So, aber das zu definieren, wie viel kostet das, ne? Das kann ich dir nicht beantworten. Also eigentlich ist das was, das muss man schon fast fühlen, finde ich. Also damals, als wir das jetzt auch noch nicht beruflich gemacht haben, da haben wir ja auch gesagt, so, wir kaufen uns mal ein neues Instrument, so, aber ja, es ist jetzt vielleicht noch nicht irgendwie 2000 Euro gibt es eine Gitarre oder sowas, ne?
Laura, wie viele Sympathiepunkte hat der Kollege gerade mit dem Wort Hobby verloren?
Nein. Ja, ich habe es Fettnäpfchen so, ne? Gerade gemerkt.
Alles gut. Ich sehe das auch gar nicht mehr so. Ich meine, wie viele Musiker heutzutage wirklich nur rein von ihrer Musik leben, weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Es werden wahrscheinlich immer weniger, aber es ist ja auch letztendlich egal, ob das welche Bezeichnung das hat. Das ist für uns alle halt unsere Leidenschaft und unsere Berufung. Ne? Also es ist egal, ob es dann ein Hobby ist oder der Job, mit dem man dann tatsächlich auch Geld verdient. Das ist natürlich die Wunschvorstellung und das Ziel. Aber ja, alles gut.
Aber eigentlich ist es ja ein guter Kompromiss, so wie du es machst. Ne?
Ja, dachte ich auch oder denke ich auch, im Moment bin ich da ganz gut oder ganz im Reinen mit so, aber es gab auch eine Zeit, oder es gibt immer wieder Zeiten, wo das nicht so ist, weil natürlich man weder das eine noch das andere so richtig macht, gefühlt. Also man bewegt sich halt permanent zwischen zwei Welten so hin und her. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber so ist das auf jeden Fall bei mir. Aber das ist, glaube ich, auch einfach wieder dieses, ja, was man denkt, von außen andere betrachtet. Und ich kenne wirklich super viele Musiker, die halt auch andere Jobs machen. Ne? Und ich meine, letztendlich unterrichten habe ich auch eine Zeit lang sehr ausgiebig gemacht. Hat mir auch ganz viel gebracht, aber ist auch einfach nicht das, was ich möchte mit meiner Musik. Aber selbst das ist ja letztendlich ein anderer Job. Ne? Also ich hatte eine Zeit lang, habe ich an der Musikschule gearbeitet, als Lehrerin und dann noch war ich in vielen allgemeinbildenden Schulen unterwegs. Dann war ich zusätzlich noch in der Musikschule im Büro sozusagen angestellt. Plus dann habe ich noch meine Gesangsjobs gemacht. Und das war halt auch super viel zu koordinieren, sodass ich mir dann auch irgendwann gesagt habe, okay, die Idee, von der Musik leben zu wollen, ist nach wie vor da. Aber das ist es für mich halt irgendwie auch nicht. Ne? Und dann steht man halt mit Projekten auf der Bühne zu den Zeiten, wo man halt eigentlich mit seinen eigenen Songs auf der Bühne stehen will oder im Studio ist oder so. Also ich fand das immer unglaublich schwer zusammen, also so zu koordinieren, kommt, glaube ich, drauf an. Auch was man für ein Mensch ist, aber ich fahre für mich persönlich besser damit, tatsächlich einen festen Job zu haben, einen Brotjob sozusagen und alles andere dann mit meiner Musik drumherum zu setzen.
Ja, da würde ich gerne anknüpfen und zwar so Thema ja finanzielle Sicherheit, weil gerade von Musik leben ist ja, es ist ja schon ein ziemliches Risiko, wenn man das eingeht wirklich und eigentlich muss man ja gucken, dass man ja konstant nachliefert, irgendwie guckt, dass man ja einen Geldfluss hat und es ist einfach ein risikobehafteter Job, wenn man das wirklich vollberuflich machen will. Wie ist das bei dir? Also bist du da jemand, der dann sagt so, ach komm, das Risiko gehe ich ein oder eher ein Sicherheitsmensch?
Ich bin leider schon auch eher ein Sicherheitsmensch. Also ich wäre da gern freier und ja, aber ich glaube, dass man das auch nicht so sagen kann, dass man jetzt bin ich Musikerin, jetzt verdiene ich da mein Geld mit. Ne? Das ist ja eh so ein fließender Übergang irgendwie. Und das, wie gesagt, ist nach wie vor mein Ziel. Aber ich bin da schon auch so ein bisschen, ja, ich brauche da schon auch so ein bisschen Planungssicherheit für mich. Also ich könnte damit nicht leben, wenn ich jetzt nicht wüsste, was ich am Ende des Monats irgendwie zur Verfügung hätte oder. Das ist schon ein wichtiger Punkt für mich, einfach auch, um dann wieder mich da voll ausbreiten zu können in meiner Musik und nicht gedanklich irgendwie in irgendwelchen Sorgen festzustecken. Mhm. Also,
ja. Ja, wäre bei mir exakt genau das Gleiche, wie es das bei dir, Marc?
Ist bei mir haargenau so. Kann ich jetzt eigentlich nichts.
Zu meiner Meinung.
Hinzufügen. Nee, also für mich wäre das, also für mich war es ja auch als Freiberufler tatsächlich schwierig, also vor allem der Start, ne? Irgendwann hat man es dann so gepackt, aber dann war es ja trotzdem so, ich meine, Klaus, wem erzähle ich das, ne? Man muss seine Stammkunden pflegen, man muss vielleicht auch ein bisschen Neukundenakquise machen, wenn ein Stammkunde vielleicht wegfällt und so, und das ist ja schon auch neben der Arbeit, dieses ganze Networking drumherum, frisst ja auch sehr viel Zeit und Energie und dann bin ich mit meinem festen Job schon sehr zufrieden, der auch jede Menge Energie raubt, aber das ist ein anderes Thema.
Ja, aber es ist schön, das mal auch so zu hören von euch, weil ja, man, also ich bin da halt auch leider so, man weiß es besser, aber trotzdem, man sieht Leute und denkt, boah, die leben ihren Traum, die machen das, was du dich nicht traust und so, aber im Endeffekt haben halt alle die gleichen Gedanken oder ne, man findet doch immer irgendwo auch so eine Schnittmenge irgendwie.
Ja, das stimmt. Ja, was ich mir halt auch immer denke, wenn sich einem die Möglichkeit bietet, aus dieser Festanstellung rauszukommen und man hat trotzdem, man weiß, man hat eben weiterhin gute Einnahmen, dann wäre das, glaube ich, nicht so das Problem. Ne? Ja. Also ich glaube, wenn ich jetzt irgendwie eine Hitplatte machen würde oder so, ja, und es käme voll alles ins Rollen, würde ich auch vielleicht überlegen zumindest. Ich hoffe, mein Arbeitgeber hört gerade nicht
zu. Mein Arbeitgeber weiß das, glaube ich, dass es so ist.
Aber wie wahrscheinlich ist es, dass es bei mir das noch passiert? Also von daher, ja. Ich bleibe das weiterhin Sonar Recording.
Das stimmt.
Nee, ich bin ja auch, bei mir ist ja auch, mich erfüllt ja auch mein Job, ne? Ich bin ja froh, dass ich solche Projekte wie Studioszene oder hier den Podcast machen darf, kann, soll. Und von daher ist das bei mir auch relativ safe. Ich wollte jetzt eigentlich nicht von mir sprechen, sondern so von der Allgemeinheit. Ja. Wenn sich einem die Möglichkeit bietet und man dort Chancen sieht, kann man ja dann trotzdem immer noch sagen, ja, hey, ich versuche das jetzt, ne? Und vielleicht gibt es ja sogar die Sicherheit, doch nochmal in den Beruf zurückzukommen. Gibt ja da Arbeitgeber, die da relativ flexibel sind. Oder man macht ein Sabbatjahr oder sowas.
Ja.
Gibt ja diverse Möglichkeiten.
Ich meine, im Prinzip ist ja auch, das haben wir alle gelernt, jetzt spätestens in den letzten Jahren, sicher ist sowieso nichts. Ja. Also es kann morgen sowieso alles ganz anders aussehen. Da muss man auch einfach, das ist ja das, was man auch eingetrichtert bekommt. Ne? Man ist so abhängig von irgendwas und ist man ja auch zum Teil, aber also das ist, glaube ich, wirklich so eine Mindset-Geschichte. Da bin ich aber auch noch nicht am Ende angelangt sozusagen. Also da bin ich auch, gehe ich voll mit dem mit, was ihr jetzt gerade sagt. Aber klar, wenn sich das ergibt, dann sowieso. Aber ich glaube, das ist auch der gesündere Weg, als irgendwas zu erzwingen. Ne? Mhm.
Total. Und wenn es da überhaupt ein Ende gibt, ne, das ist so die...
Ja.
Stell mir das immer so vor, wenn so ein Song läuft, als wäre das so der Soundtrack von so einem Ende auf dem Lebensweg. So, kennt ihr das Gefühl?
Ja.
Ich weiß nicht, ob ich jetzt irgendwie Quatsch erzähle.
Nö, aber das ist ein sehr schönes Bild, was du da gerade hast.
Genau, es ist so und irgendwie denkt man so, okay, das ist jetzt abgeschlossen, jetzt läuft gerade in meinem Kopf dieses Lied, der diesen Abschnitt schließt und eigentlich geht es ja weiter. Also,
ja, voll, auf jeden Fall.
Mhm. Sag mal, Laura, du hast jetzt öfters das Thema Mindset angesprochen. Hast du da irgendwie Techniken oder vielleicht Buchempfehlungen oder ja, wie man daran arbeiten kann?
Ich weiß gar nicht, warum ich das so oft gesagt habe, weil ich das Wort eigentlich gar nicht mag, aber es beschreibt, glaube ich, am besten, was ich meine. Mhm. ich bin tatsächlich seit einigen Jahren dabei, einfach meine persönlichen Themen aufzuarbeiten, die ja jeder von uns so hat. Und ich bin halt einfach so absolut der Überzeugung, dass jeder ja bei sich selbst aufräumen muss und auch all das, was man ja natürlich auch als Musiker irgendwie sucht, ne? Also, oder andersrum gesagt, ich meine, wenn man mit seiner Musik rausgeht, dann bin ich auf jeden Fall super zerbrechlich und man ist das ja, was man da nach außen gibt. Ne? Und am Anfang tut einem da auch alles weh, was man hört, was vielleicht dann nicht so den Erwartungen spricht. Man geht so raus und hat voll, denkt so, jetzt bin ich da und die Welt hat sozusagen auf meine Sachen gewartet und merkt dann halt, es ist irgendwie nicht so. Mhm. Und es werden auch relativ viele Türen gar nicht so offen gehalten, sondern eher manchmal auch noch so ein bisschen zugedrückt, weil die Leute hatten es ja auch schwer, als sie angefangen haben und so weiter. Es ist halt schon so eine Sache, wo ich viel Selbstzweifel einfach bekommen habe über die Jahre und so ein Mensch bin, der viel darüber nachdenkt, wie andere Menschen darüber denken, wie andere das finden und einfach diese Bestätigung sozusagen habe ich angefangen dann bei mir selbst zu suchen, also oder zu lernen. Das braucht dir überhaupt gar kein anderer geben, weil du musst es dir erstmal selber geben und dann ist es auch völlig egal, was alle anderen sagen, weil du weißt ja, wer du bist und was du kannst. Und das ist so mein Weg. Und da habe ich verschiedene Sachen, die ich mache. Wie ich schon angesprochen habe, ich meditiere sehr viel, habe da manchmal auch so geführte Meditation, einfach so rund ums Thema entspannen, Gedanken runterfahren und so weiter. Aber ich bin ein bisschen abgefahren. Ich mag auch Tarotkartenlegung. Cool. Ja, das ist halt auch immer so ein bisschen, fand ich auch am Anfang ein bisschen komisch, als ich das oberflächlich betrachtet, so ein bisschen Hexerei. Mhm. So genauso wie Hypnose, ne, so Show-Hypnose, wo die Leute dann komplett irgendwie weg sind. Aber im Prinzip arbeite ich halt viel damit, einfach mit dem, was da ist, also mit den Energien, die da sind und auch mit meinen Themen, wo stehe ich gerade, und es öffnet mir halt irgendwie eine Welt, auch mehr noch dahin zu gucken, wo ich halt sonst nicht hingucken würde. Genau. Und Bücher habe ich auch viele gelesen. Mein Spirituellsein bezieht sich dann halt auch schon mehr auf Gott, also nicht im christlichen Sinne, sondern in meinem persönlichen, individuellen Sinne. Da gibt es ein paar Bücher, aber da muss ich auch sagen, da bin ich, ich fange das dann an zu lesen und in den seltensten Fällen lese ich es bis zum Schluss, weil, wie gesagt, also singe ich auch in meinen Songs, ich will nicht erst lesen, wo irgendwas geschrieben steht, so, sondern ich muss es halt selbst so erfahren, ja.
Okay. Welche Rolle, oder würdest du sagen, du hast dieses Imposter-Syndrom und spielt das bei dir eine Rolle, weshalb du vielleicht auch alleine arbeitest, so, dass man auch Angst hat, so ein bisschen vor diesem Feedback, so, dass man dann auch dem so ein bisschen entgeht, weißt du, was ich meine?
Ja, auf jeden Fall war das so vor ein paar Jahren der Fall, also wenn man dann immer so nach außen geht und in Kontakt geht und seine Musik zeigt und immer wieder dann eigentlich gespiegelt bekommt, nee, dann geht man auf jeden Fall, ja, zurück, absolut, und hat Angst vor der Reaktion oder vor dem, was andere sagen können. Da bin ich aber mittlerweile schon an einem anderen Punkt. Also deswegen war diese Phase für mich eben so wichtig. Aber ich hätte sie halt auch schon vorher beendet, sozusagen, wenn sich das irgendwie ergeben hätte, muss ich sagen. Also ich bin da jetzt schon voll im Reinen und habe auch Lust und lasse das auch. Also ich bin wirklich mittlerweile an einem Punkt, wo ich weiß, was ich zu sagen habe vor allen Dingen und das auch, wie ich das sagen möchte, und bin einfach der Überzeugung, das muss man erstmal wirklich herausfinden und dann trifft man auch irgendwann auf die Leute, die das auch verstehen und dich sehen und dann, wo man dann auch zusammenarbeiten kann, und dann ist es halt auch egal, dann kann man das halt auch, bezieht man das nicht mehr so auf sich, nimmt es nicht mehr so persönlich, sondern weiß einfach, das dient der Sache, ne, und das, wie wir schon gesagt haben, das Endprodukt dann halt auch einfach noch viel besser ist.
Okay.
Den nächsten Schritt. Wir haben jetzt deine EP, die morgen veröffentlicht wird. Wie sieht es so mit Marketing und Vertrieb aus? Kümmerst du dich da selber drum? Welche Tipps hast du da allgemein für uns?
Ja, auch das mache ich alles selber. Ich veröffentliche meine Sachen über RecordChat. Also ist die Sache mit dem Vertrieb sozusagen schon mal abgehakt. Und alles, was Marketing betrifft, mache ich auch selber. Kratze da, glaube ich, aber auch echt an der Oberfläche. Also ich gehe mal so ein bisschen mit dem, wie man das zum Beispiel auf den sozialen Medien so machen kann. Da kann man ja auch Werbeanzeigen schalten zum Beispiel. Weiß ich aber auch immer nicht, inwieweit das dann wirklich dahin kommt, wo es hin soll. Ansonsten mache ich viel über einfach anschreiben. Ich mache es meistens so, dass ich einen Text schon vorfertige, weil ich, wusste ich vorher auch nicht, gelernt habe, dass Zeitungen und so dann tatsächlich das so eins zu eins drucken, was du da schreibst. Da hatte ich mal eine Phase, da habe ich für einen befreundeten Bassisten, der auch ein Soloalbum rausgebracht hat, sozusagen so den Management-Part und den Marketing-Part gemacht. Und da habe ich das zum Beispiel gelernt. Das ist und nutze das jetzt für mich selber. Das heißt, Texte selber schreiben im Sinne von Pressetexte oder ja, einfach anschreiben. Ja, Marc habe ich auch angeschrieben zum Beispiel. Und und dann irgendwann habe ich gelernt, okay, auch anrufen hilft auch. Ich bin nicht so der aufdringliche Mensch. Ich bin da immer so ein bisschen, ja, ich mag das auch nicht so. Also ich finde es, ist so ein bisschen unnatürlich auch. Ne? Also ich habe schon überlegt, auch einfach jetzt morgen dann eine Mail an alle meine Kontakte rauszuschicken. Hier, die EP ist jetzt draußen und so weiter und so fort. Aber andererseits denke ich auch immer, ja, das ist aber auch, glaube ich, ein falscher Gedanke, dass die Leute das dann schon hören wollen, wenn sie es hören. Aber es gibt ja so viel, da muss man denen das schon irgendwie so ein bisschen präsentieren, sozusagen. Ne? Bin ich auch
kann
nicht
ich verstehen.
So.
Ja. Also ich kann das gut nachvollziehen. Ich habe heute Morgen, habe ich auch eben im Vorgespräch erzählt, ich habe heute Morgen eine falsche Pressemeldung rausgeschickt. Und ich weiß ja jetzt, okay, also inhaltlich ist die richtig, LeadCon 80% der Standfläche verkauft, sind halt so ein paar Wörter, die ich jetzt im Nachhinein, die wir nochmal im Team bearbeitet haben, aber irgendwie lag da eine falsche Datei, die ich dann gegriffen habe. Und ich habe aber auch alles vorher 10-mal gecheckt und überlegt, oh, kann ich das so schreiben? Und dann haue ich das raus und denke mir, ah shit, so eigentlich ist das jetzt ja völliger Quatsch, was du da gemacht hast. So, aber dann denke ich mir ja doch, jemand, also seziert das jemand so, wie ich es tue? Ne, so ist das nicht eigentlich, die Leute sehen den Betreff und okay, da steht jetzt irgendwie Messe und Konferenz statt Networking-Event.
Ja.
Interessiert das jemanden, ja, ob das so ist? Es geht darum um die Grundmessage und ich glaube, das ist mir jetzt, am Anfang dachte ich, oh Quatsch, was hast du für einen Quatsch gemacht, aber im Endeffekt denke ich mir jetzt auch, die Message ist raus, es ist okay, klar, es ist ein paar Wörter, hätte ich vielleicht anders geschrieben, aber ich glaube, man muss sich da einfach dann trotzdem trauen und dann auch denken so, hey, ich habe das jetzt so gemacht und das ist dann halt auch cool so oder halt eben nicht und dann trotzdem halt irgendwie versuchen, da so drüber zu stehen. Aber ich kann das nachvollziehen. Das ist total schwierig.
Ja, es ist aber wirklich so. Das ist der Punkt. Die anderen Menschen betrachten es einfach nicht so, wie du das betrachtest. Und ja, haben sowieso so wenig Zeit und so wenig Aufmerksamkeitsspanne mittlerweile, dass, ja, dass man sich da einfach meistens viel zu viele Gedanken macht. Obwohl ich es auch gut finde, weil man hat ja auch einfach einen hohen Anspruch an sich selbst. Also bei mir total ist es so. Und dadurch kommt man ja auch nur weiter, ne? Und deswegen ist es absolut auch gut. Also, wenn es einem alles nichts bedeuten würde und man alles einfach ja so raushauen würde, wäre es ja auch schade. Also,
das ist der Grund, ja, weshalb ich mich so über mich ärgere. Aber egal.
Genau. Ja, aber ja, gibt keinen Grund dafür, dich zu ärgern.
Ja, ich meine, kann jeder mal Fehler machen. Du hast den Mixing- und Mastering-Prozess ja schon mal so grob erzählt, aber kannst du uns da vielleicht nochmal genauer erklären, wie das ablief, wie sah die Kommunikation aus und wie lange ging dieser Prozess?
Ja, ich hatte immer so die Idee davon, dass ich halt auch gerne mal im Studio dabei wäre. Ist bis jetzt noch nicht so gewesen, aber meistens so, ich bin im Vorgespräch dann schon erstmal natürlich hier, welche Vorstellungen man hat, beziehungsweise irgendwann kennt man sich ja auch untereinander, also ja, wie gesagt, die Leute, die mit mir zusammenarbeiten, wissen mittlerweile, wie ich klingen will, wie ich meine Vocals bearbeitet haben will und wie die Instrumente zusammenspielen sollen und so weiter. Aber ja, das ist so ganz einfache Austausch über Telefonieren oder Schreiben. Mhm. Und dann ja, editiere ich die Spuren und schicke sie los. Und dann kommt drauf an, wer das macht. Dauert es manchmal 1-2 Wochen, manchmal 3-4-5-6 Wochen. Dann kriegt man den ersten Mix zugeschickt und tauscht sich aus. Und ja, wenn es jemand ist, der das halt, der mich gut kennt und der ja sein Handwerk auch so beherrscht, sag ich mal, dann geht das ja auch schnell, ne? Dann ist man relativ schnell da, dass es halt auch einfach so passt. So war es jetzt in dem letzten Fall dann auch. Und vielleicht noch 1-2 Mal irgendwie gesagt, ja, da die Piano-Spuren noch ein bisschen leiser, hier die Backings noch ein bisschen lauter und dann, ja, vertraue ich da auch, muss ich sagen. Also ich habe eine sehr, sehr, habt ihr vielleicht gemerkt, eine sehr genaue Vorstellung von einem, aber ja, trotzdem, ja, vertraue ich da auch dann einfach dem Handwerk des anderen, ne? Also der kann das ja viel, viel besser einschätzen als ich. Ich höre zum Beispiel, was mich immer so ein bisschen abschreckt, die Sachen zuerst übers Handy, einfach weil die meisten Leute das ja auch übers Handy hören. Und ja, das ist natürlich immer so ein bisschen schwierig, weil vorher ist man auf seinen Studio-Monitoren unterwegs. Ich habe zum Beispiel eine Zeit lang nur mit Kopfhörern produziert. Und da ist aber, habe ich dann irgendwann gemerkt, okay, der Sound ist halt so verschönert sozusagen, dass das dann schon während der Produktion, dass ich da Dinge anders machen muss, damit es am Ende so klingt, wie es klingen soll und wie ich es möchte. Dann bin ich jetzt vor 1-2 Jahren auf Studioboxen, also Studiomonitore umgestiegen und da ist halt der Sound schon so natürlich einfach, dass ich das einfach in der Produktion schon so machen kann, dass es jetzt sozusagen nicht mehr so einen großen Unterschied gibt zwischen dem, was ich hier in meinem Studio höre, zu dem, was dann das Endprodukt ist. Das ist, ja, hat es schon ungemein vereinfacht, den Prozess.
Sehr cool. Ja, kann ich verstehen. Jetzt kommen wir zur letzten Frage. Nee, beziehungsweise eine Zwischenfrage wollte ich noch stellen. Und zwar, das heißt, Mixing und Mastering ist in dem Fall dann ein Prozess?
Ist meistens ein Prozess bei mir, ja. Also ich höre die Mixe und dann wird das Mastering noch im Anschluss gemacht. Aber das ist eigentlich, das höre ich vorher nicht nochmal an. Also es ist eigentlich, also was heißt ein Prozess? Es macht halt der gleiche Mensch, aber ja. Oder? Wie meinst du das?
Ja, genau. Ja. Also ist ja heute fast gang und gäbe, ne? Dass der Mixing Engineer das Master dann halt mitgibt. Also ich glaube, klar, die sagen dann halt immer, ja, kannst du überlegen, ob du noch einen Mastering Engineer drüber jagen lässt. Aber in der Regel geben die dann auch den Mix schon laut ab, den du dann eigentlich auch schon so nutzen kannst, ne?
Genau, ja. Ich kenne tatsächlich ein Mastering-Studio hier in Hannover, wo ich auch echt erstaunt war, als ich da mal saß und mir das angehört habe, wie viel Arbeit dann da noch an dem Prozess tatsächlich machbar ist und was da rauszuholen ist. Das ist schon Wahnsinn. Das finde ich auch. Unterstütze ich auch, muss ich sagen. Also würde ich, wenn ich mehr Geld zur Verfügung hätte, würde ich das tatsächlich auch so machen, würde ich nochmal an eine zweite Person gehen, weil da tatsächlich ja noch viel, viel mehr rauszuholen ist einfach, ne? Das ist nochmal eine ganz eigene Kunst für sich, so.
Total.
Ja. Genau. Du hast gerade eben gesagt, du wärst gerne mal bei dem Mixing-Prozess im Studio dabei. Und da ist gerade eine passende User-Frage dazu, nämlich von Fascination Sound and Groove. In welchem Traumstudio würdest du gerne mal produzieren?
Also ich habe zwei Studios. Ich bin einfach schon immer Richtung Mannheim orientiert, also Naidu Herberger Studios. Mhm. Ist absolut mein Traumstudio. Und Boogie Park finde ich auch mega interessant. Da habe ich jetzt bei der vorletzten Veröffentlichung mit dem Leon zusammengearbeitet. Der hat meine Single auch gemischt und gemastert und es ist auch, also top gewesen. Und das ist auch ein richtig, richtig cooles Studio, finde ich. Das sind so meine zwei Traumstudios.
Okay. Ja, aber bei Michael Herberger sollte ja kein Problem sein, ne? Da sind ja jetzt auch die Jungs von Good Kid Music drin, ja, so wie ich das verstanden habe, ne? Jens Schneider zum Beispiel war ja auch schon mal hier zu Gast. Also da könnte
Matthias
doch schon was gehen. Genau.
Ja.
Genau.
Ja. Absolut, also ja, ich war da auch schon ein paar Mal vor Ort und auch jetzt auf der Studioszene habe ich mit Matthias gesprochen und aber vielleicht bin ich da nicht nachhaltig genug und nicht hinterher genug. Das kann sein, dass es deswegen nicht so dazu kam. Aber klar, da sind natürlich viele Leute jetzt mittlerweile drin, hat sich jetzt ja natürlich auch viel verändert, ne, in den letzten Jahren.
Total, auf jeden Fall. Okay, dann sind wir bei unserer Schlussfrage angelangt. Ich mache dich mal hier groß, kurz. Wir haben tatsächlich jetzt schon ein bisschen über das Thema gesprochen, also nicht nur ein bisschen, sondern eigentlich auch sehr ausführlich, aber trotzdem vielleicht nochmal zusammengefasst am Schluss die Frage, wie groß waren für dich die emotionalen Herausforderungen bei dieser Produktion, also durch Zweifel, Unsicherheit und Imposter?
Ich kannte den Begriff noch gar nicht, aber.
Nee, Imposter-Syndrom, wir reden da ständig davon, weil Klaus und ich das auch haben. So, wir können auch eigentlich gar nicht moderieren. Wir sind eigentlich die völlig falschen Personen für diesen Podcast. Es ist eigentlich das, was wir denken.
Finde ich sehr sympathisch, aber das kann ich absolut so nicht zurückgeben. Also die Unsicherheiten oder die emotionalen Herausforderungen, sagen wir mal so, waren sehr, sehr groß. Also ich glaube, ich habe mindestens 5-mal gesagt, ich mache nie wieder Musik. Also ich gebe sie zumindest nicht mehr so nach außen. Da das ist schon sehr, sehr oft bei mir so. Ich bin da schon sehr, ich stelle dann auch so alles in Frage, ne? Es ist niemals, also wie gesagt, Musik ist für mich meine Berufung, meine Leidenschaft, mein alles, das verbindet alles von mir. Ich habe das schon immer gemacht, jede Lebensphase ist mit mir begleitet von Musik. Aber das ist schon oft sehr, dass ich mir denke, boah, in der Form das nochmal zu machen und vor allen Dingen vorher diese erstmal, wie viel Zeit und Arbeit und Energie man da rein investiert. Und ich bin ein extrem dankbarer Mensch und sehe das auch alles als Geschenk an, dass ich das machen darf so. Und das ist ja echt auch, finde ich, einfach eine große Aufgabe und die sollte man auch nutzen, der sollte man auch nachkommen. Ist irgendwie auch eine Pflicht, aber dann, wenn man sich dem halt stellt und dann auch zulässt, dass einen das halt auch manchmal echt so komplett aus der Bahn werfen kann und man alles in Frage stellt. Ich kann nicht singen, es klingt alles unprofessionell, es gibt so viele andere, warum sollten die Leute meine Musik hören und so. Diese Fragen, die man sich dann stellt, es ist schon. Und dann eben gepaart mit dem am Ende, was kriegt man für eine Resonanz, wenn man sich die Frage stellt, inwiefern lohnt sich das halt, was man da alles auf sich nimmt, ne? Aber ich komme immer wieder zu dem Schluss, ich kann eh nichts anderes machen, als es einfach zu machen, weil es halt, ja, mein Leben ist und ich brauche das auch, also ich sehe das halt als Aufgabe auch, so im größeren Sinne sozusagen, nicht nur für mich selbst, aber eben auch für mich selbst. Also das ist so mein Ventil einfach, ne? Und deswegen komme ich immer wieder zu dem Schluss, ich muss es sowieso machen. Egal, inwiefern es sich lohnt. Und es lohnt sich ja schon, indem man halt jedes Mal auch immer mehr dazu lernt und immer besser wird und sich und immer wieder diese Zweifel und Ängste und Unsicherheiten und Herausforderungen auch einfach überwindet, ne? Ich finde, das macht einen halt auch unglaublich stark.
Super. Ja. Dann vielen, vielen Dank an der Stelle. Dann würde ich sagen, schließen wir das Thema hier auch ab und gehen über zu unseren Typfragen. Ich stelle immer zwei Antwortmöglichkeiten zur Auswahl und du musst dich für eine von beiden entscheiden, musst aber nichts begründen. Okay. Mac oder PC?
Mac.
1176 oder LA2A?
LA2A.
Mhm. Analog oder digital?
Eigentlich analog, aber ich mache halt alles digital.
Mhm. Dann, ja, die alles entscheidende Frage, zu der mir diesmal keine Begründung einfällt. Ich weiß auch gar nicht, warum. Normalerweise ist es immer ein Klassiker und ich muss mir irgendwas Blödes einfallen lassen, aber gerade weiß ich nichts. Kreativität auf Null-Level. Kommt der EQ vor oder hinter den Kompressor?
Ja, das frage ich mich ehrlich gesagt auch.
Sehr gute Antwort.
Hey, ich mache ihn meistens danach, aber ich habe auf der Studioszene auch anderes gehört.
Ja. 44,1 Kilohertz oder 48 Kilohertz?
48.
Mhm. U47 oder U87, wo du dir ja gerade ein neues Mikro kaufen wolltest?
U87.
Mhm. Vinyl oder CD?
Auch da, Vinyl ist halt toll, aber ich bin Typ CD. Ich kaufe mir tatsächlich auch CDs und höre die.
Ach, du bist noch ein CD-Käufer?
Wahnsinn. Ich bin absolut ein CD-Käufer, ja.
Ach, cool. So für zu Hause oder für im Auto?
Beides, ja. Ich lege mir die hier zu Hause auch ein, aber auch im Auto. Hm. Ja.
Das hört man eigentlich heutzutage fast gar nicht mehr, dass Leute wirklich noch CDs kaufen, ne?
Das stimmt, ja.
Ich wollte neulich meine CD abspielen und ich habe kein Medium gefunden, mit dem ich hier bei mir zu Hause eine CD abspiele. Ich dachte, die PlayStation.
Ja, du hast eine PlayStation.
Ja, die kann keine Audio-CDs.
Was?
Nee, eine PlayStation 4 kann keine Audio-CDs.
Ist nicht dein Ernst?
Doch.
Das geht ja gar nicht.
Ich dachte, das wäre so ein Medium, wo ich das noch abspielen kann. Aber dann ist mir irgendwann eingefallen, ach, du hast im Auto hast du einen CD-Player. Und dann dachte ich, ja, stimmt. Die Kita von meinem Sohn hat eine CD aufgenommen, beziehungsweise einen Song auf dieser CD. Und die habe ich neulich gekriegt, wollte ich mir anhören. Ich
fall gerade halb vom Glauben. Aber sie legt gleich eine Audio-CD in die PS5 ein. Wenn das nicht funktioniert, gebe ich die zurück.
Also ich habe eine PS4. Also ich habe dann gegoogelt und da stand dann wirklich, dass es nicht geht. Und sie wurde mir ja auch nicht angezeigt im Menü, als ich die CD reingeschoben habe. Also,
das ist ja völlig
verrückt. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich da, wird jetzt, ne, so, so ein DAO bin oder so, aber da würde ich jetzt nicht ungefähr sagen, dass das so ist, aber sag mir, Klaus, du kannst ja mal recherchieren und mir sagen, was du rausgefunden hast.
Okay, mach ich. Alles klar. Früh raus oder spät ins Bett?
Oh, spät ins Bett.
Mhm. Und abschließend Wein oder Whisky?
Wein, aber ganz selten.
Mhm. Super, danke dir.
Okay, ja, dann kommen wir zu unserem Workflow der Woche. Gibt es irgendwie ein Tool, was du innerhalb der letzten Woche besonders oft genutzt hast? Entweder irgendein Plugin, eine Hardware oder irgendwie auch ein Planungstool oder sonst irgendwie was? Gibt es da was, was du uns mitgebracht hast?
Habe ich ja schon gezeigt, mein Planungstool.
Stimmt,
den Tischkalender.
Aber ich weiß nicht, es ist kein Tool, aber ich habe tatsächlich auch während des Studiums eine Übung gelernt, wie man halt ins Schreiben kommt, dass man sich, das nutze ich oft, das habe ich jetzt in den letzten Tagen auch oft genutzt, dass man sich halt irgendein Wort überlegt, keine Ahnung, du blätterst irgendein Buch durch und tippst auf irgendein Wort und dann stellst du dir die Uhr auf 5 Minuten und schreibst. Mhm. Also fängst mit diesem Wort an und schreibst und schreibst und schreibst, ohne den Stift abzusetzen. Und irgendwann fängt dann mein Kopf zumindest auch an, schon Verse zu bauen oder irgendwelche Sätze in Kombination zu bringen. Und das hilft mir immer als Tool zum Schreiben oder ins Schreiben kommen.
Das ist ja cool. Das heißt, man cool. zwingt sich quasi einfach Output zu generieren, oder?
Ja, und vor allen Dingen nicht so gesteuerten Output, ne? Sondern ja, man kommt von einem Begriff zum nächsten und ja, genau.
Ja, cool.
Cool. Klaus, was hast du dabei?
Ich habe nach langer Zeit mal wieder den Waves Age Comp ausgegraben und den habe ich in irgendeinem Video gesehen und ich habe vergessen, in welchem. Ich weiß es leider nicht mehr. Und da hat jemand den genommen, ein super niedrige Ratio genommen, ich glaube so 1 zu 1,5 oder irgendwie sowas, den Threshold komplett runter und das Ganze dann einfach draufgepackt auf Signal und das fand ich so schön. Also der hat wirklich dann... Ja, es ging dann eher halt in Richtung Leveling oder sowas, weil eben eine sehr sanfte Kompression war, aber halt durch den tiefen Threshold dann doch schon einigermaßen, ja, es widerspricht sich, wenn ich jetzt sage, sanfte Kompression, es wurde stark eingegriffen, aber es war halt, man hat es nicht gehört, obwohl halt eine relativ große Gain Reduction da war. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und dann habe ich mal die verschiedenen, hatte so verschiedene Analog-Modi, habe ich mal durchprobiert und irgendwie war alles schön. Seitdem ist der Waves Age Comp wieder in meiner Favoritenliste drin.
Nicht schlecht, nicht cool. Schlecht. 10 Minuten über Waves Age Comp gesprochen. Ich muss mich mal ganz kurz nochmal wecken. So, ich habe Plan That dabei, also PLANN und dann That. Ist ein Planungstool für Social Media Posts. Also ich steuere damit jetzt unsere ganzen Social Media Aktivitäten auf Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube. Und gibt es noch irgendwie eine Plattform, die ich vergessen habe? Nee, ich glaube nicht. Und das ist echt super. Ah, TikTok, doch. Es ist super easy, weil man halt einfach ein Tool hat, was mit allen anderen Social-Media-Plattformen verknüpft ist. Und man macht in diesem einen Tool, das legt die unterschiedlichen Postings an. Also man lädt ein Video hoch, dann kann man sagen, hey, ich will das da und da posten. Und man kann halt noch unterschiedlich dann halt für die jeweilige Plattform den Text anpassen. Und das ist einfach... krass. Es ist für mich es liefert mir eine hohe Zeitersparnis. Also das ist schon echt ganz cool.
Plan That heißt es.
Genau, ja.
Okay, cool.
Super. Dann gehen wir noch über zu unserem Referenztrack. Wir haben eine Spotify-Playlist, die wir jede Woche mit neuen Songs befüllen. Und liebe Laura, hast du einen Referenztrack, wo du sagst, der ist entweder besonders toll gemischt, gemastert, hat vielleicht ein spezielles Songwriting oder spezielles Sounddesign? Und egal welches Genre, egal welches Jahrzehnt.
Ich habe mir überlegt, India Airy, Moved by You. Kennt ihr India Airy?
Sagt mir nichts.
Sagt mir jetzt erstmal nichts.
Ist eine ganz tolle Künstlerin, die halt auch alles selber macht. Und das sind halt auch immer so die Künstler, die ich eigentlich viel höre. Und das ist eine ganz, ganz tolle Sängerin, ja. Und macht auch schon seit 20, 30 Jahren ist die okay. dabei. Hat auch ein eigenes Label. Und es ist ein ganz, ganz toller Song. Also für mich so beschreibt das meine Art, wie ich meine eigene Musik auch höre.
Super cool. Kommt drauf.
Ja, cool.
Sehr gut.
Marc, was hast du dabei?
Ja, ich habe natürlich Laura Wolf dabei.
Song,
wenn ich gehen will. Ein sehr schöner, souliger Song mit einer sehr gefühlvollen Stimme und eben so produziert, dass er eben genau das hat, was er braucht und nicht mehr, aber auch nicht weniger. Also ich glaube, den kann Klaus aber erst morgen dann draufsetzen, oder?
Nee, der ist schon draußen.
Ja. Ah, der ist schon draußen, okay, gut.
Und super. Dankeschön, das freut
gerne,
mich.
Gerne. Klaus. Ja. Was hast du dabei?
Ja, ich frage mich, warum hast du noch nie was von Coldplay auf die Liste gepackt? Du bist doch bestimmt voll der Coldplay-Typ, oder?
Boah, ich habe tatsächlich, das ist eine ganz, ganz merkwürdige Beziehung, die ich mit Coldplay habe, weil ich fand die immer mega geil. Mhm. Und bis zu einem bestimmten Album und dann habe ich da komplett irgendwie den Bezug zu der Band verloren. Also ich weiß nicht, mit irgendeinem Album haben die mich einfach verschreckt, sage ich jetzt einfach mal, oder und seitdem finde ich die irgendwie merkwürdig, ich weiß nicht. Milux Veloto war, glaube ich, noch das Album, was ich gehört habe, habe ich auch als Vinyl, aber danach, das, was danach kam, damit kann ich jetzt nichts mehr so anfangen, so Songs mit BTS, so, weiß nicht, ist nicht mehr, also ich finde die Songs tatsächlich cool, so, also sie sind melodiös, sie gehen ins Ohr. Aber es ist jetzt nicht mehr so die Richtung, wegen der ich Coldplay lieben gelernt habe, sagen wir es mal so. Mhm. Und wegen der ich sie sehr schätze, als Musiker vor allen Dingen. Ne?
Ja, ich habe auch eine spezielle Beziehung zu Coldplay. Also ich kenne von ihnen nur die Singles, abgesehen vom X&Y-Album. Und bei dem ist auch das Lustige, dass da, ich glaube, das habe ich mal erzählt, oder? Dass ich mir das im Mediamarkt irgendwie für einen Zehner kaufen wollte, weil es im Angebot war. Und dann bin ich damit Richtung Kasse gegangen. Und habe das Album immer wieder so in verschiedenen Stapeln an der Seite liegen sehen und es wurde immer billiger in Richtung Kasse. Das heißt, als nächstes kam ein Stapel, da kostete das nur noch 7,99 und an der Kasse lag es für 3 €, das gleiche Album. Dann habe ich halt mein 10-Euro-Album hingelegt und das 3-Euro-Album genommen. Und und ansonsten halt so, klar, die bekannten Singles. Also mein Favorit ist eigentlich immer noch Viva La Vida, aber ich habe jetzt mitgebracht, und damit kommen wir dann auch wieder zum Thema zurück, Clocks. Vom 2002er Album A Rush of Blood to the Head. Und das ist, alle Coldplay-Fans werden mich jetzt köpfen, aber es ist für mich perfekte Düdelmusik. Und das ist überhaupt nicht negativ gemeint, weil du hast halt die ganze Zeit dieses Arpeggio im Hintergrund laufen. Und das ist so ein super Song, um den einfach im Hintergrund laufen zu lassen, weil der nicht nervt. Der ist halt einfach so nett die ganze Zeit und so angenehm und Chris Martins schöne Stimme dabei und der ist auch noch schön produziert. Also es ist einfach ein wirklich schöner Song. Ne? Ist einfach nur schön, kann man sagen.
Nett, hast du gesagt.
Ja, nett. Also nett, nicht im Sinne von, nein, nicht das. Also das gibt's auch, aber das ist in dem Fall nicht mal. Es ist einfach so, ja, schön.
So. Lassen wir das einfach mal so stehen.
Ich mag Coldplay.
Okay, Laura, wir sind jetzt auch schon am Schluss angekommen, aber sag doch mal, wo findet man dich denn überall? Auf welchen Plattformen?
Ihr findet mich auf Instagram, auf Facebook, auf YouTube, auf allen Spotify-Plattformen, auf allen Streaming-Plattformen, also Spotify, Amazon Music, iTunes. Überall findet ihr mich unter dem Namen Laura Wolf mit Doppel-F. Und ich bin nicht diese Kirchensängerin, auch wenn ich gerade was von Gott erzählt habe, aber da gibt es irgendwie noch eine Laura Wolf, die macht Kirchenmusik. Das bin ich nicht.
Okay. Cool. Dann würde ich sagen, vielen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit für uns heute Morgen genommen hast und uns so wirklich so einen tiefen Einblick auch in deine Emotionen und deinen Kopf gegeben hast. Mhm. Ne? So auch, was dich so beschäftigt.
Und, das war super spannend.
Auch so frei darüber sprichst, fand ich sehr cool.
Ich danke euch, das freut mich sehr. Und ich danke euch, dass ihr mich eingeladen habt, dass ich hier die Möglichkeit hatte, in Austausch mit euch zu gehen. Und das finde ich sehr, sehr schön. Vielen,
gerne,
vielen Dank.
Immer
sehr
gerne.
Cool.
Okay, dann. Ja, nochmal vielen, vielen lieben Dank und alles Gute und viel Erfolg mit der EP morgen, mit dem Release.
Ja. Hm? Viel Erfolg.
Wir drücken die
Dankeschön.
Daumen.
Dankeschön.
Mach's gut.
Euch auch alles Gute. Bis dann.
Danke dir.
Tschüss.
Ciao.
Tschüss.
Ja, super Typin, ne?
Absolut.
Fand ich wirklich stark, wie offen sie über ihre Gefühle und ihre Gedanken gesprochen hat, ne?
Ich glaube,
nicht jeder würde auch preisgeben,
genau,
das mit Tarotkarten, Meditation und so, da sind ja viele
ich find das
so
super.
Ein bisschen ja, skeptisch. Genau. Fand ich auch interessant.
Weil gerade Musik hat so viel einfach mit Gefühl zu tun und mit Stimmung zu tun, ne? Und es gibt so viele Möglichkeiten, in eine gewisse Stimmung zu kommen oder eben um Kreativität zu triggern, ne? Und ich glaube, dass halt manche Dinge, du hast so die offensichtlichen Sachen, wie jetzt zum Beispiel das, was ich eben angesprochen hatte, so Lichtstimmung oder sowas, ne? Mhm. Das ist so ein ganz offensichtliches Ding. Aber dann gibt es eben so viele Sachen, die vielleicht gar nicht so an erster Stelle stehen, ne? Und die dann einfach mal zu erwähnen, ja, ey, warum denn nicht, ne? Also ist doch super. Tut auch keinem weh.
Total. Ich weiß nicht, wie oft ich heute schon total gesagt habe, aber ich glaube, vielleicht sollten wir das als Gewinnspiel machen.
Ja.
Wie oft sagen wir total?
Ja, zum Beispiel. Absolut. Übrigens, was ist eigentlich mal mit Ihrer Stimme los, Herr Kollege?
Waren Sie wieder
unterbrücken, oder?
Nee. Ich war gestern auf der ProLight and Sound.
Oh, okay. Das könnte was erklären. Ja.
Also, ich weiß gar nicht, ob ich das hier sagen soll, ne? Aber ich war, okay, ich rede ganz kurz darüber. Mhm. Ich war auf der ProLight and Sound, weil ich mal einfach mal gucken wollte, wie sich das so entwickelt. Natürlich auch, um die Branche zu treffen, Kunden zu treffen. Mhm. Leuten zu quatschen und dann war ich in diesem Production Hub, also quasi in dem Bereich, wo die Audiobrands sind. Da war es dann relativ licht, sage ich jetzt mal. Es war zwar dunkel, aber also generell war es relativ licht auf dem Flur. Und ich möchte gar nicht hier bashen, ne? Also ich habe den größten Respekt und Wertschätzung gegenüber der Arbeit, was das Team da leistet. Ich weiß selber, was da dahinter steckt. Aber ich glaube, als Besucher war ich schon bisschen enttäuscht, so dass ich da Head, T-Bone, T-Akustik, Eve Audio alle in der Ausstellerliste gefunden habe und dann aber vor Ort einfach nur einen Head-Kopfhörer da lag oder halt einfach nur zwei Studio-Lautsprecher da standen.
Also war gar kein Stand da, oder?
Nee, also das war so ein Gemeinschaftsstand, aber es war halt niemand von den Brands dann halt da.
So. Ach so. Das,
dann war ich tatsächlich schon ein bisschen, bisschen verwirrt, muss ich sagen. Aber ich hatte dann trotzdem viele, viele nette Gespräche, war auch zu Gast bei einem Podcast, dem Erntehelfer. Mhm. Viele liebe Grüße an Rüdiger. Es ist kein Gartenlandschaftsbauer, sondern es ist tatsächlich ein Podcast, der sich, ja, wo Gäste aus der Kultur, Kunst und Kultur halt kommen. Mhm. Also viele Leute aus der Veranstaltungsbranche, aber auch Engineers, Audio-Engineers, Producer, Musiker. War ein ganz netter Talk auf jeden Fall und wir haben auch lange darüber gesprochen, wie sein Name entstanden ist, weil das hat mich natürlich auch interessiert. Genau, nee, also sonst hatte ich eine schöne Zeit, aber es war dann halt krass, als ich dann plötzlich in die Lichthalle kam und dort war einfach Party hart, sage ich jetzt einfach mal. Das ist echt,
so.
Da war, gab's ab 17 Uhr war da, bin ich von einer Standparty zur nächsten getingelt.
So. Oh, okay.
Ja.
Das heißt, der Abend war auch länger, oder?
Das lasse ich einfach mal so stehen.
Ah, alles klar.
Ich gar nicht weiter kommentieren.
Gut. Nächstes
Thema. Nee, ich war eigentlich relativ früh zu Hause. Aber ja, um 5 Uhr die erste Standparty. Ja.
Lief da auch Coldplay?
Nee, aber Queenies. The Queenies. Eine Coverband von Queen. The Queen
geil.
Coverband.
Cool.
Da will ich dich vielleicht mal fragen. Also ich fand die musikalisch echt geil. Ne? Mhm. So, die sahen auch alle so aus und so haben sich so die Moves drauf gehabt, das Equipment so, die Show, alles richtig geil inszeniert. Aber irgendwie, ich fand's geil. Und auf der anderen Seite habe ich mich auch gefragt, boah, ist das cool? Also
ja, doch, schon.
Es war irgendwie so ein schmaler Grat dazwischen. Mhm. Ich finde, es ist dann immer so ein schmaler Grat zwischen geil und peinlich.
Findest du, echt?
Findest du nicht?
Also ich habe auch mal eine Queen-Coverband gesehen, die halt auch super nah am Original waren und ich stand einfach nur da und dachte so, das ist so beeindruckend einfach, wie stark das imitiert wird.
Ja, also ich glaube, man muss dann schon so ein bisschen als Schauspielerei auch sehen.
Ja, klar.
Ne? Weil ich glaube sonst, weil, ja, aber die kann ich, also die waren super, also musikalisch top, gesanglich, stimmlich, mega. Ne? Auch so die Moves, so sein Kostüm, sein Outfit des Sängers, ne, original. Ja. Auch, ich weiß jetzt gar nicht, auch May war original so aus und so. Also war schon top. Also ich hatte schon eine sehr schöne Zeit, aber ich hätte mir tatsächlich mehr Aussteller im Studio Bereich gewünscht.
Mhm.
Genau.
Und mehr Coldplay.
Und dass die Brands dann halt auch da sind, die so angepriesen wurden, ja, sage ich jetzt einfach mal. Genau, weil ich war dann doch recht überrascht, so, dass so viele da sind. Aber naja, wie gesagt, ich möchte jetzt auch als Veranstalter hier gar nicht irgendwie bashen, also nicht falsch verstehen, aber als Besucher war ich dann schon ein bisschen enttäuscht.
Ich muss mal gerade ganz doof fragen, die ist immer noch in Frankfurt, oder?
Ja, die ist
also immer noch ganz normal Messegelände, so wie früher auch.
Genau, Halle okay. 12 und 11 jetzt mittlerweile, ja. Musikmesse gibt es ja nicht mehr.
Nee.
Genau, leider. Ja,
das war eigentlich der Grund, warum ich immer auf die ProLight & Sound gegangen bin, weil ich auf der Musikmesse war und dann gehst du natürlich auch mal rüber und guckst.
Ja, also es ist schon beeindruckend, ne?
Ja,
diese Lichttechnik, die du da siehst. Und ist ja auch was ganz anderes als Studioszene oder Leadcon. Man kann ja dort auch wirklich diese ganz großen Sachen alle testen und anfassen. Da stehen ja Bühnen draußen, wo diese ganze Technik, die Line-Arrays und alles Mögliche hängen, wo man sich das anhören kann und Lichttechnik installiert ist. So, also der Fokus ist ja auch ein ganz anderer. Aber ist auf jeden Fall ein Highlight, diese Lichtmesse, muss ich wirklich sagen. Krass, was da abgeht.
Ja. Also ich fand das auch immer beeindruckend, einfach wirklich, obwohl ich überhaupt nicht aus der Live-Branche komme, aber halt einfach nur zu sehen, was alles möglich ist, ne, und was da abgefahren wird, das war schon super. Einfach das hat irgendwie auch so ein bisschen, ja, das klingt jetzt hochgestochen, wenn ich sage, irgendwie die Kreativität beflügelt, aber irgendwie so, ich fand am Ende, wenn die Musikmesse zu Ende war, nochmal kurz eine Runde über die ProLight & Sound, einfach um sich so maximal beballern zu lassen, ne? Hat mich immer mit einem super guten Gefühl rausgeschickt.
Nee, also ist ja noch heute, glaube ich, ne? Heute und morgen vielleicht noch? Genau. Also wer noch nicht da war, kann sich da bestimmt noch irgendwo ein Ticket ziehen.
Mhm.
Ja, hier schreibt jemand, Fascination Sound and Groove schreibt, Hamburg wäre besser. Nach Hamburg geht's vom 22. bis 24. Oktober. Da findet nämlich wieder die LeadCon zusammen mit der Studioszene statt oder auch umgekehrt. Wir basteln gerade fleißig am Programm für euch und ja, alle weiteren Infos folgen unter leadcon.com/Studioszene und auch hier im Podcast.
Ja, ihr kennt das ja. Irgendwann demnächst geht dann wieder dieser Werbeblock los, wo dann der Kollege hier nebenan dann wieder geheime Gäste revealed und sowas und genau, ja, von den letzten Jahren.
Genau, ihr wisst Bescheid.
Ja.
So. Aufreger der Woche. Hast du was?
Genau. Nee, habe ich tatsächlich diesmal nicht. Hast du was?
Ja, im Prinzip war es bei mir ProLight & Sound, Pressemeldung und das Signal, was ich letzte Woche ja so hier angepriesen habe, so eine Serie. Ich habe dir ja irgendwie geschrieben, ey, die hat so einen ganz merkwürdigen Turn gekriegt in Episode 6, die völlig für mich dieses Bild von dieser Serie gekillt hat. So ähnlich wie bei Coldplay tatsächlich. Ja, aber dann kam ich da gar nicht drauf klar und dachte so, boah, krass, in welche Richtung geht denn diese Story jetzt? So, das passte gar nicht so zum Rest irgendwie. Und dann dachte ich so, okay, kacke so. Und dann habe ich die 7. Folge aber noch zu Ende geguckt. Ich glaube, die Staffel hat 7 Episoden. Und sie haben es noch gerettet zum Schluss hin. Es war dann zum Schluss hin doch ein gelungenes Ende. Aber es gab so eine Zwischensequenz. So, ich habe so die Pre-Wende. Die Vorwende. Die fand ich irgendwie relativ uncool. So. Mhm. Aber
ja, ich muss es ja noch gucken. Ich bin mal gespannt. Ich bin jetzt vorgewarnt. Ne? Und dann, ich hatte irgendwie schon mit sowas gerechnet, so wie bei Lost das Ende, wo ich irgendwann auch komplett aus der Serie ausgestiegen bin und dann nur noch nachgelesen habe, wie ist das Ding denn ausgegangen? Und dachte so, okay.
Ja.
Ist froh, dass du es nicht zu Ende geguckt hast. Aber ja. Nee, ich bin gespannt. Freue ich mich drauf.
Offline-Modus?
Genau. Apropos Offline-Modus. Ich hatte, ja, also es ist kein richtiger Offline-Modus. Kurze Zwischeninfo übrigens, wir spielen immer noch Zelda, ne? Also wir sind immer noch nicht durch, aber wir nutzen
seit wie vielen Jahren?
Seit es raus ist, ne?
Also
Tears of the Kingdom kam letztes Jahr im, war es Mai oder Juni, ich weiß es nicht mehr genau, aber es ist ja auch so, wirklich, es wird alles mitgenommen. Jeder kleinste Ecke am Ende muss da 100% stehen und wir spielen es ja auch nicht auf Zeit, sondern einfach nur um entspannt zu sein. Und es macht immer noch so viel Spaß wie am Anfang. Damit sind wir nochmal sehr gut beschäftigt. Und abgesehen davon habe ich mich am Samstag mit MIDI-Jitter beschäftigt. Das war auch ganz toll.
Ja,
ich hatte einfach nochmal Lust, mich damit zu beschäftigen und habe einfach mal so ein bisschen rumprobiert und nachgemessen und mal geguckt irgendwie, ob ja, meine zwei MIDI-Interfaces, ob die irgendwie unterschiedlichen Jitter haben, aber habe ich jetzt nichts festgestellt, das ist eh alles irgendwie so ein bisschen zufällig und boah, dann habe ich es auch wieder sein gelassen und abgehakt.
Okay. Ja, ich habe eigentlich auch nicht wirklich was dabei, Offline-Modus mäßig. Ich habe ja irgendwie angefangen, Couchsurfing in China zu lesen. Aber irgendwie bringe ich das Buch nicht zu Ende, so, weil ich finde den Schreibstil des Autoren irgendwie kriege ich nicht auf die Kette. Es ist irgendwie so, catch me einfach nicht. So, es ist voll coole Story, der hat voll viel erlebt, aber irgendwie so die Art und Weise, wie der schreibt, es strengt mich an. Einfach.
Okay.
So, es ist irgendwie strange. So. Mhm. Und neulich habe ich dann abends mal nochmal, ich schmeiß mir jetzt abends doch nochmal Netflix irgendwie an und habe dann American Underdog geguckt. So ist die Geschichte von Kurt Warner, der ein Footballspieler ist, immer in der College-Liga spielt, später auch so Arena-Football und so und immer von Traum lebt, in der NHL zu spielen. Also es ist wirklich basiert auf einer wahren Geschichte halt eben. Mhm. Und dann wird der wirklich noch so kurz vor knapp irgendwie in die NHL berufen, hat das Glück, dass der Star-Quarterback sich irgendwie verletzt, er springt ein und sein Team gewinnt tatsächlich dann noch den Super Bowl. Mhm. Und das ist tatsächlich passiert. Ich glaube, er hat noch zwei weitere Super Bowls gespielt. Ja, ich stehe halt auf diese emotionalen Underdog-Geschichten.
Ja.
Ne, so wie der erste FC Saarbrücken steht im Halbfinale des DFB-Pokals. Hat die Chance, nach Berlin zu fahren. Am Freitag beginnt der Vorverkauf und ich bin jetzt schon im Ticketshop eingeloggt. Über drei Devices mit unterschiedlichen VPNs.
Ist in Saarbrücken oder in Kaiserslautern?
In Saarbrücken, ja.
Geil.
Yo, Gear Corner, haben wir da was überhaupt?
Nee, nicht wirklich. Also es ist immer noch so ein bisschen Flaute, nachdem es letzte Woche zumindest ein bisschen was gab, aber so wirklich was Großes ist nicht erschienen, oder?
Hast du Neumann auf Instagram gecheckt? So? Die haben gestern irgendwie so einen Post gemacht, man könnte jetzt so angepasste Produktwünsche einreichen. Da war irgendwie so ein TLM in rosa und die KH80 plötzlich auch in rosa. Oder war das in Anlehnung an das
pinkne
DFB-Pokal-Trikot? Ja, das ist mir noch aufgefallen, aber keine Ahnung. Ich glaube, es war eher so ein Social-Media-Shirt oder eine Social-Media-Kampagne.
Wobei ich eigentlich ganz geil fände.
Rosa Studio-Lautsprecher, klar.
Also
sagen gibt ja bestimmt so einige Streamer, die das cool finden.
Total. Also
Streamerinnen.
Ich meine, wir haben ja erstmal das Ding schwarz und weiße Boxen kamen dann irgendwann nach einiger Zeit. Ne? So, dann hast du zum Beispiel Marken wie Monkey Banana zum Beispiel, die einfach so knallige Farben bei ihren Boxen haben. Ne?
Ja.
Und ganz ehrlich, rosa Boxen, fände ich geil. Also gerade solche, die dann von mir aus noch einen weißen Tieftöner oder sowas drin haben. Weiß ich nicht.
Zum Beispiel.
Könnte ich mir bei den Neumannern gut vorstellen.
Ja.
Kommt halt immer ein bisschen auf die Optik der Box an. Also zum Beispiel eine Genelec in rosa kann ich mir jetzt nicht so gut vorstellen, einfach wegen der speziellen Form. Ne? Aber ja, die Neumänner, warum denn nicht? Klar.
Jo, schaut doch einfach mal vorbei bei Neumann. Guckt, ob es da jetzt die Lautsprecher auch in rosa gibt.
Genau.
Und
was es zum Beispiel auch lange nicht mehr gab, sind zum Beispiel News von Waves. Was ist denn los mit Waves? Wo wir eben über den Waves Age Comp gesprochen haben. Früher irgendwie kam da auch alle zwei Wochen ein Plugin. Auch SSL, sehr ruhig. Ne? Kam, glaube ich, auch jetzt seit zwei, drei Wochen kein neues Plugin mehr.
Nee.
Aber gerade Waves ist sehr ruhig. Und wir haben ja, das ist ja eine Zeit schon her, da haben wir über dieses Subscription-Modell von denen gesprochen, wovon sie ja dann irgendwann zurückgerudert sind.
Stimmt.
Danach kam nicht mehr so viel. Und ich frage mich jetzt im Nachhinein, hätte man diese Subscription abgeschlossen, da wäre nicht so viel Neues dazu gekommen, oder? Hätte man nicht gerade ab dem Zeitpunkt mehr liefern müssen? Noch mehr als vorher schon?
Gute Frage.
Ist mir gerade so spontan aufgefallen.
Firmenpolitik.
Ne? Ja, ja. Also.
Ja.
Ich glaube, sie machen ja immer noch viel im Live-Bereich oder sowas. Ich meine, da kam irgendwann mal was noch so, aber das habe ich auch nur so am Rande mitgekriegt. Ansonsten.
Gute Frage.
Ja, ich glaube, das letzte von ihnen war das D-Reverb, oder? Das Clarity D-Reverb. Und das ist auch schon eine Zeit her. Na gut.
Nee, die hatten doch dieses Soothe-Pendant. Wie hatten die da nicht da irgendwas rausgebracht?
Ich bin gerade in ihrer News-Seite drin und da steht nichts davon.
Ne?
Vielleicht fehlt es.
Vielleicht ist das eine andere Brand, die ich meine. Haben die nicht irgendwas mit Waves, Vocal, irgendwas? Ne?
Ich sehe es zumindest gerade nicht, aber ja, vielleicht übersehe ich es auch gerade. Oder steht nicht in den News drin?
Was ach nee, das ist dieses freie Plugin. War das dieses Free Plugin? Vocal? Silk Vocal, Wave Silk Vocal, heißt das doch.
Ja, das steht natürlich nicht in den News drin. Aber das ist auch schon, wie lange her? Wann war es Black Friday?
Ist das schon länger her?
Müsste dann Black Friday wahrscheinlich gewesen sein. Da gibt es dann mal das kostenlose Plugin, ne?
Ach ja, stimmt. Ist schon ein bisschen her, ne?
Mhm. Ja, aber das steht da nicht in den News drin.
Okay. Gut, dann würde ich sagen, folgt uns immer dort und überall, wo ihr uns sowieso schon folgt. Spotify, Apple Music, Amazon Music. Wo gibt es uns noch, Klaus? Ich weiß gar nicht.
Oh, bestimmt auf dieser und jener. Und
genau, ja. Mit jener. Vor allem bei Instagram, Sound and Recording, bei TikTok gehen wir gerade richtig ab. Wir haben ein Video, was über 19.000 Plays hat. Mhm. Das ist für uns ja richtig krass. Genau, aber ganz, ganz wichtig ist eben, schickt uns eure Sprachnachricht, ne, zu unserer 200. Episode. Wir bringen euch hier in den Podcast rein, spielen euer Video ab, was ihr uns schickt über WhatsApp oder eben eure Sprachnachricht. Schickt uns die bitte bis zum 16.05. Und wir wollen eben von euch wissen, was sind Tools, die ihr durch den Podcast kennengelernt habt, die euren Workflow beeinflusst habt, oder was sind Tipps und Tricks, die ihr euch weitergebracht habt, oder berichtet uns einfach irgendwelche lustigen Anekdoten, die ihr
lustige Geschichten
uns verbindet. Wie gesagt, wo hört ihr uns? War ein ausgefallener Ort oder wo hört ihr uns immer? Hört ihr uns zum Einschlafen?
Um Rastplatz.
Spielt ihr euch nachts, spielt ihr nachts unseren Podcast euren Katzen vor?
Ja.
Oder
ja, habe ich von gehört, dass das passiert.
Genau, was auch immer, erzählt uns davon. Wir freuen uns auf eure Einreichungen.
Genau.
Und ihr könnt dann auch gewinnen, nämlich unter allen Teilnehmenden verlosen wir ein Sound Recording Abo, ein Studioszene, 3-Tages-Ticket, 2 Fame Orbital 8 Studio Lautsprecher, eine Lizenz von Masterplan von Musikhack, also ist ein Mastering-Plugin, Musikhack, ich finde es einfach genial. Und den Zoom H6 Essential Recorder, das alles könnt ihr dann gewinnen. Jo, und ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche wieder, ne?
Ganz genau, wir erheben uns von unserem schönen Studiosofa, denn das wird präsentiert vom Music Store in Köln, dem Paradies für Musiker. Vielen Dank an euch alle, dass ihr dabei wart. Vielen Dank an dich, Marc, und natürlich auch vielen Dank an die liebe Laura, dass sie uns hier so tiefe Einblicke in ihre EP-Produktion gegeben hat. Wer ist denn nächste Woche dabei?
Wahrscheinlich Martin Rooks, aber vielleicht auch nur wir beide. Das erfahre ich heute noch.
Werden wir dann sehen, ne? Also lasst euch überraschen. Nächste Woche, selbe Zeit, selber Ort. Ihr seid wieder alle mit dabei.
Selber Ort.
Selber Ort.
Und bis nächste Woche.
Ja, bis dahin. Bleibt ihr bitte alle gesund.
Genau.
Und tschüss.
Ciao, macht's gut.